Wir reden heute mit Gregor. Gregor ist geboren unter anderem Namen, ist also nicht sein echter Name, im Jahr 1975 in Eisleben im Mansfelder Land. Das war damals noch die DDR. Gregor betreibt das Label Sounds of Subterranea. Und wenn das Zitat stimmt, ist das das einzige Label ohne Zielgruppe. Gregor ist sehr meinungsstark. Er ist Idealist und lebt in Hamburg.
Ja, und Gregor steht schon wirklich ziemlich lange auf unserer Müssen wir mit Quatschen Liste. Nicht nur, weil das Sounds of Subterranea wirklich ein bemerkenswertes Label ist in jeglicher Hinsicht, weil es irgendwie wahnsinnig unterschiedliche Bands, Genres etc. bringt, weil die Platten von der Aufmachung absurd teilweise sind, aber auch crazy und cool und weil da total viel passiert. Einige unserer bisherigen Gästinnen haben Platten bei Sounds of Subterranea rausgebracht, also Clothes Band, Blueprint of Death. Wir haben ja schon mit Christian von Naudinal gesprochen, Tom Schwolz, aktuelle Band, Es war Mord, ist auch rausgebracht. Also auch einige sozusagen im Hardcore-Punk-Bereich, aber absolut nicht nur. Ja, und Gregor ist jemand, den ich glaube, tatsächlich haben wir uns das erste Mal in Göttingen gesehen. Das muss schon auf jeden Fall Anfang der 90er gewesen sein, also auch schon ein paar Jahre her. Und seitdem sind er und ich immer mal wieder in Kontakt. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang mir auch ganz viele frühe Platten von Sounds of Subterranea gekauft, weil ich es einfach Bock hatte, Leute, die ich irgendwie sympathisch fand, lokal, also ich war in Göttingen, Gregor war da zu dieser Zeit in Kassel, zu supporten, aber irgendwann bin ich auch nicht mehr hinterhergekommen. Aber auch da waren schon in den frühen 90ern Sachen dabei von irgendwelchen japanischen Beatbands, von denen ich noch nie irgendwas gehört hatte. Und ich war ja so ein Hardcore-Dude, der eigentlich auch nur Hardcore hören wollte, hat mir das dann trotzdem gekauft, fand's cool. Genau, und seitdem sind wir so ein bisschen immer in Kontakt und ich habe total Bock, mit Gregor heute zu quatschen, weil er jemand ist, der tatsächlich, und einige kennen ihn online, glaube ich, der da wirklich oft Sachen raushaut, wo ich mir eher denke, ach Mann, warum denn, Gregor? Warum machst du dir so viel Mühe mit Sachen, die irgendwie mir teilweise an den Haaren herbeigezogen, kritisiert werden, ich es nicht ganz schaffe? Hat uns auch schon hier vom Podcast mich konkret kritisiert, weil er höhere Erwartungen hatte als das, was ich geliefert haben. Das ging da um die Folge mit der Antilopengang. Kann ich einiges überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich finde es spannend.
Das liegt und auch daran, weil du so absolut kritikunfähig bist. Das muss man jetzt auch mal sagen. Du lebst in so einer Zuckerwatteblase, wo so Täubchen morgens so zwitschern und wo alles irgendwie so hunky-dory ist. Und dann sagt man einmal ein offenes Wort und dann zuckst du gleich zusammen. Denn man muss nämlich auch gleich dazu sagen, Jobst hat gesagt, ja, Gregor ist schon lange auf unserer Liste. Und ich sage immer zu Jobst, wann nehmen wir denn mal endlich? Und Jobst hat den so ein bisschen wie den Endgegner irgendwie so dargestellt, weil er Angst, weil er Angst hatte, irgendwie sich dieser Wucht an Meinung und Äußerung von Meinungen zu konfrontieren. Insofern sehen wir hoffentlich auf einen sehr lustigen und
Von mir aus muss es überhaupt nicht lustig werden. Ich finde tatsächlich total viel cool, was Gregor macht, was Gregor kommuniziert, aber es gibt genauso viel, wo ich mir denke, wie gesagt, oh Gott, warum denn jetzt schon wieder? So, deswegen wird das, glaube ich, ein interessantes Gespräch und das ist wie gesagt, wir kennen uns schon lange, nicht gut, aber halt schon lange. Und heute möchte ich hier in 7,5 Stunden vielleicht, man weiß es noch nicht, dieses Mikrofon absetzen und mir denken, okay, jetzt weiß ich noch mehr, warum der so ist, wie er ist. Das ist mein Anspruch für heute.
Okay, dann erstmal hallo.
Hi, Gregor.
Hallo.
So, wir haben Vorfragen. Wie gesagt, Gregor ist ja, wie sich die meisten Leute denken können, nicht dein echter Name. Und weil ja auch unsere Hörerinnen große Literaturfans sind, wissen die natürlich, dass das der Name des sehr tragischen Protagonisten von Franz Kafkas Die Verwandlung ist. Also du hast dir einen sehr schweren Namen irgendwann gegeben, den du aber schon länger trägst. Warum? Was steckt dahinter?
Also zwei Sachen. Ich war damals in Kassel immer mit einer Band auf Tour, Dogfood Five. Und jeder von denen hatte sozusagen einen Bühnennamen. Also einer war King Kranz, der andere Speedfinger Scholze. Und da ich immer mitgefahren bin und irgendwann auch auf der Bühne stand, brauchte ich auch einen Namen. Und dann ist mir nichts Besseres und Rock'n'Rolligeres eingefallen als sozusagen dieser Gregor Samsa. Ich mag Kafka sehr, weil ich Kafka für einen sehr humorvollen Menschen halte. Und ich finde zum Beispiel auch die Verwandlung im Prinzip so gemahnt zu werden, sich nicht wichtig zu nehmen. Also finde ich, ist eigentlich für einen Künstlernamen ganz, ganz gut, wenn man das so will. Also fand ich, also ich finde eh gut, wenn Leute viele unterschiedliche Namen benutzen. Also ich finde, dass das hilft dann auch vielleicht, jetzt trage ich den schon zu lange, aber bei Facebook habe ich ja auch einen anderen Namen.
Das stimmt, ja.
Du könntest dich ja heute, also jetzt im Gespräch, ich wäre dafür offen, wenn du dir jetzt spontan einen neuen Namen ausdenken würdest und wir nennen dich ab jetzt dann nur noch Rüdiger irgendwas. Also wenn du willst, wenn du sagst, das ist jetzt schon so lange her.
Spontan bin ich heute nicht, aber ich finde... da es auch meine E-Mail-Adresse ist, ist es auch nicht so leicht zu wechseln gerade.
Wegen der das doch selber.
Das können wir umleiten. Also das kriegen wir technisch hin. Jetzt rede ich da mal nicht raus.
Gut, vielleicht fällt uns einer nachher noch ein.
Also Rüdiger fände ich schon mal einen guten Vornamen übrigens. Rüdiger, da können wir ja noch gut. Rüdiger.
Vielleicht ein bisschen zu deutsch.
Ach, der feine Herr will international klingen.
Nee, aber
okay, dann.
Ja, Roger. Nee, ich würde sagen, Roger. Aber da du offensichtlich offen für neue Namen bist, das ist ja auch was, was wir gut mal Namensvorschläge nochmal dann aufnehmen können und jeder und jede kann da Vorschläge machen.
Ich finde das gut, wenn jetzt in dieser,
So, zweite Vorfrage.
Ich würde gerne nochmal wissen, für die bisherigen Nicht-Kafka-Leser, welches Buch von Kafka würdest du denn empfehlen, eigentlich so als Entry?
Was ich sehr mag, ist im Prinzip In der Strafkolonie, weil es sehr, sehr einfach ist, sozusagen. Ich mag sehr die Briefe an seinen Vater. Das finde ich, sollte man eigentlich von Kafka lesen, weil es eigentlich auch so ein bisschen, das, was mich bei Kafka immer am meisten fasziniert hat, ist ja diese Absurdität, diese Kraft des Systems und wie wenig man sich eigentlich dagegen wehren kann. So, und je nachdem, um was es geht, was ich sehr mag, ist, dass er eben auch immer eine Eigenverantwortung hat, also ob das der Schlag an das Hoftor ist oder andere Sachen. Also er weist ja sehr stark darauf hin, auf die Eigenverantwortung und nach meiner Interpretation hat das natürlich sehr viel mit den jüdischen Anarchismus-Ideen zu tun, die's früher ja sehr viel verstärkt sozusagen auch noch in eine größere Popularität geschafft haben. Und das mag ich, eben eigentlich sehr. Mit der Strafkolonie, das finde ich eben gut, weil es auch nochmal so einen technischen Aspekt hat. Die Briefe an seinen Vater oder so Begebenheiten, die aufgenommen wurden, die finde ich aus Interesse am Menschen sehr gut, weil eigentlich sozusagen Privates und Gesellschaftliches dort verwebt wird, was er ja kaum macht, also außer jetzt bei der Verwandlung, aber was er ja kaum macht bei seinen anderen Geschichten, wo immer im Prinzip sozusagen ein Graf oder sonst wer, also eine staatliche Übermacht dem entgegensteht. Ansonsten würde ich aber, wenn Leute nicht so gerne lesen oder Angst vor Kafka haben, also ich wie gesagt, ich finde ihn sehr lustig, ich würde jeden immer Pete Raven empfehlen zu lesen. Also Pete Raven ist ein Schriftsteller, war ein Deutscher, der für den Ziegelbrenner mitgeschrieben hat, ist dann nach Mexiko ausgewandert und hat da im Prinzip auch unter falschen Namen, also unter Pete Raven im Prinzip geschrieben. Das Bekannteste ist das Totenschiff, aber er hat in sehr viel andere Bücher geschrieben und anderen Trotzers, wo es um einen Zug von Ochsenkarren von A nach B geht. Und ich finde, das ist was, wenn mich jemand fragen würde, welches Buch ich empfehlen würde, würde ich glaube sagen, alle Bücher von Pete Raven sollte man lesen.
Okay, zum ersten Mal in meinem Leben gerade. Aber
ich habe schon gehört, aber noch nicht gelesen. Jobs, hast du ein Kafka-Lieblingsbuch? Meins ist ja das Schloss, muss ich sagen.
Ich bin auch nicht so ein Kafka-Typ. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich die Verwandlung gelesen, aber vielleicht war es das auch sogar schon. Kann ich aber nachholen, wenn ihr das von mir möchtet.
Ja. Also ich stelle keine Erwartungen an dich.
Gregor schon.
Ja. Ja, aber nicht beim Lesen. Da ist also. Okay. Das ist ja auch, also Kafka ist ja auch so ein bisschen, was ja auch immer manchmal vielleicht ein Problem ist, es ist ja so Schulliteratur.
Ja.
Und
es war bei mir auch Schule.
Und es wird eine ganz gewisse Interpretation erwartet. Mhm. Und das Problem bei Kafka, finde ich, ist, dass es eigentlich depressiv aufgeladen wird, um es mal so zu sagen. Also wenn man rankommt, es wird ja überhaupt nicht sozusagen der Humor dahinter gesehen oder solche Sachen, sondern ich finde, es gibt so ganz gewisse Sachen, die werden zu früh oder mit dem falschen Verständnis an Kinder herangetragen und meinetwegen auch Faust, das ist dasselbe. Das nimmt man dann ab der 5. Klasse durch oder ab der 3. Erst den Urfaust und dann irgendwann Goethe 1 und Goethe 2 sozusagen. Und dann verliert sich sozusagen der Spaß daran und all das Schöne, weil es einfach so eine Interpretation Wörter, die man verstehen muss. Und man ist höchstwahrscheinlich heutzutage noch zu jung, oder nicht, die meisten sind nicht so offen, Gedichtform sozusagen oder Versform dann sich damit zu beschäftigen. Also es ist für viele zu früh einfach.
Und Goethe 2 liest, glaube ich, heute auch kaum noch einer.
Das weiß nicht, wir haben es gehabt in der Schule. So, aber es ist natürlich auch harter Tobak. Aber das ist eben alles so, es war bei mir zumindest im Deutschunterricht so. Also ich habe total gerne Deutsch gemacht, obwohl ich oftmals auch schlechte Noten bekommen habe. Aber ich habe immer sehr viel mit meiner Lehrerin da diskutiert. Und es wurde eben im Grunde ja immer erwartet, wie man es zu verstehen hat. Mhm. Und das ist natürlich für Kafka tödlich, weil man, ich glaube, die wenigsten nähern sich ihm unbefangen.
So. Ja, kann gut sein.
Jetzt aber zweite
Vorfrage.
Ja.
Gregor, es gibt im Buddhismus oder Hinduismus, darauf will ich mich jetzt nicht festlegen, eine Weisheit. Und diese Weisheit besagt, sich ärgern ist wie Gift nehmen und darauf hoffen, dass der andere stirbt. Ich wiederhole es nochmal, sich ärgern ist wie Gift nehmen und darauf hoffen, dass der andere stirbt. Richtig oder falsch?
Gute Frage. Es kommt drauf an, was man möchte. Also ich würde es jetzt sagen, wenn ich den Anspruch habe.
Hast du mal Jura studiert? Diese es kommt drauf an Antwort. Das ist eine Juristenantwort. Ne?
Ich habe Politik studiert.
Und siehst du, das ist das Gleiche.
Aber ich würde, als du es das erste Mal gesagt hast, habe ich gesagt, ja, stimmt. Und eigentlich ist es besser, sich nicht zu ärgern. Und wenn man sich aber nicht ärgert, hat man keinen Antrieb, etwas zu verbessern.
Ist das so?
Und, ja, also ich glaube, wenn man zufrieden ist, ist man weniger bereit, Sachen kritisch nachzufragen. Also das ist ja diese altbekannte Weisheit, glaube ich, dass Leute, die satt sind, viel schneller Kompromisse machen, weil sie auch nicht davon betroffen sind. Also was jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Politiker zu Leuten sagen, ja, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen wegen Gas oder sowas, wo man sich fragt, keiner von denen, die das sagen, ist je gezwungen, für sich den Gürtel enger zu schnallen. Und alle Leute, die ich kenne, sparen ja eh schon. Also da macht ja keiner das Fenster auf und lässt ständig die Dusche stundenlang laufen. Oder so. Also die meisten Leute sind ja schon sehr dran. Und von daher denke ich, dass es so ist, dass wenn man also Ärger über ein Thema, also sozusagen eine Unzufriedenheit, so würde ich jetzt Ärger interpretieren, folgt bei wenigen Leuten, bei manchen Leuten dazu, dass sie offensiv versuchen, diesen Zustand zu ändern.
Ja, aber du hast jetzt das Gegenteil dazu, das du genannt hast, war bei Zufriedenheit hat man nicht die Energie, Dinge zu ändern oder so ähnlich hast du es formuliert. Man könnte aber ja auch sagen, wie wäre es denn, wenn ich als Gegenpol nicht die Zufriedenheit setzen würde, sondern die Besonnenheit?
Ich hatte in Deutsch, also Besonnenheit klingt sehr schnell wieder nach einer Form von Kompromiss, was man ja als Jurist sozusagen oftmals hat. Also zumindest, wenn ich vor Gericht stand, war das immer so eine wichtige Sache. Man kann auch mit Ärger besonnen sein. Also es ist jetzt schwierig, weil ich mache bei solchen Sachen das eher an Beispielen fest. Ich bin ja jetzt auch schon älter und es gibt Dinge, die lasse ich jetzt nicht mehr, oder ich habe Techniken entwickelt, zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehen, damit ich mich nicht mehr so viel ärgere, wenn was ist. Aber gleichzeitig merke ich, dass diese Zustände, warum die Sachen so sind, je älter ich werde, umso mehr stören sie mich, weil ich sehr viele, in meinen Augen, falsche Ansatzpunkte der Lösung sehe. Und dieses dieses generelle, das kommt eben auch drauf an, wie die Leute, also das wie gesagt, sind viele Aspekte. Wenn du eine Gesellschaft hast, die gegenseitig auf sich Rücksicht nimmt und zuvorkommend ist und solidarisch ist, dann würde ich sofort ja sagen, was du gesagt hast. Wenn man eine Gesellschaft hat, die einen großen Verlust an Solidarität verkraften muss durch die Umstände, in die die Leute gezwungen wären, unsolidarisch zu denken, weil sie vermeintlich nur so ihre Existenz schützen können. In dem Moment finde ich, ist es wichtiger, oder geht es mir besser, dass ich schöpfe ich aus diesem Ärger oder aus dieser Wut, was mich wütend macht, sehr viel Kraft. Also viele Dinge, die ich erreicht habe, kamen eigentlich aus einer Frustration heraus. Und das ist aber eben, ich glaube, für mich stellt sich eher bei so einer Sache die Frage, was ist das Problem, um was es geht? Also ich würde bei manchen Sachen mittlerweile sagen, ich versuche mich da zurückzuhalten und weniger meine Meinung zu vertreten oder weniger darauf hinzuweisen, weil es einfach so Themen gibt, wo man sich eben nur verbrennt, weil auch keiner zuhört oder weil wir an Punkten sind, wie über Social Media gesprochen wird, dass zu viel verkürzt wird. Man sieht meistens die Gesichter nicht. Also man hat im Prinzip überhaupt keine Mimik, man hat keine direkte Konfrontation, so, sondern zur Not schaltet man den ab und weiß, der andere wohnt 300 Kilometer weg. So, aber es gibt andere Themen, die beschäftigen mich und da versuche ich auch, weil ich das Gefühl habe, dass niemand was sagt und sich niemand ärgert oder mir dieser Ärger nicht vermittelt wird, das stört mich dann noch mehr. Also es sind manchmal gar nicht sozusagen nur der Faktor, der mich stört mit Ärger, sondern auch das Drumherum für viele, das kein Ärger mehr hervorruft. Das macht mich oftmals noch wütender.
Ich finde das spannend, aber würde lieber gerne nochmal nachher drauf eingehen mit ein paar konkreten Sachen, weil so ist es irgendwie sehr auf so einer Metaebene.
Ich habe versucht, auch nicht gleich
einzusteigen. Mir hat das jetzt gereicht als
Warm-up. Genau, und ich glaube, die dich kennen und die auch deine Kritiken kennen, die können damit was anfangen. Aber wie gesagt, ich würde tatsächlich gerne mal so ein bisschen, wo kommt der Typ eigentlich her? Weil das ja, also grundlegend geht es ja hier immer so ein bisschen darum, ne? Also ich glaube, es ist Leute immer ein bisschen, dass man auch Verhalten, Meinungen, Einstellungen, Entscheidungen von Leuten immer ein bisschen besser einschätzen kann, wenn man weiß, wo sie herkommen. So, ja. Und die Zeit nehmen wir uns ja hier. Und einfach Meinungen zu haben, das kann man, muss man aber nicht. Aber wie gesagt, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Und das gucken wir uns ein bisschen an. Und nachher reden wir bestimmt auch mal über ein paar konkretere Sachen, die dich beschäftigen und wo du entweder viel kritisiert hast oder auch kritisiert wurdest. Gab es ja durchaus auch anderswo mal. Aber erstmal würde ich gerne so ein bisschen in deine Punk-Sozialisation reingehen. Wann kam das denn in dein Leben? Zu DDR-Zeiten schon?
Ja, also die erste Begegnung, die ich mit Punk hatte, war, ich glaube, September 83 oder September 84. Und zwar war ich Kind und wir hatten bei uns im Ort, also Eisleben, 17.000 Einwohner und es gab dort ein großes Volksfest einmal im Jahr, die Eislebener Wiese. Und da gab es zu diesem Volksfest ein Punk-Treffen von DDR-Punks. Also es waren sehr viele DDR-Punks da. Und ich war eben noch ein Kind, also ich wusste auch nicht, was da war. Ich bin da mit meinen Eltern oder mit meinem Opa sind wir dahin und erst hat mich so ein Mann verkleidet als Eisbär auf den Arm genommen und wie das eben so bei Volksfesten ist, so man, es gibt die Fahrgeschäfte und man läuft so rum und dann war da eine Gruppe im Prinzip von schwarz gekleideten Leuten mit wilden Haaren, also keiner hatte farbige Haare oder so, das war dann noch
nicht so üblich. Das gab's auch damals nicht so richtig. So. Ne?
Und die hatten Kassettenrekorder dabei und daran erinnere ich mich noch ganz genau und ich weiß nicht, von wem dieses Lied ist und aus dem Kassettenrekorder kam eigentlich immer nur Punk, 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 Punk und dazu im Prinzip verschiedene Instrumente, die auch nicht wirklich in Einklang waren, aber das was mir in Erinnerung geblieben ist, war, dass diese Gruppe, lass es 30 bis 50 Leute gewesen sein, gegenüber dieses, also es waren DDR-weit Leute gekommen, dass diese Gruppe eine unwahrscheinliche Macht eigentlich über, also eine indirekte Macht über die Gruppe hatte, weil sie eigentlich alle irritiert hat. Also im Prinzip, also es waren alle Leute, die das gesehen haben, waren irritiert, konnten damit nichts anfangen. Es gab natürlich auch eine Ablehnung. Also es war jetzt nichts weiter. Die haben Musik gehört, waren laut, haben teilweise zu der Volksmusikkapelle, die da gespielt hat, getanzt und so. Also das war so eine absurde Sache, aber ich habe gemerkt, dass da eine mega Spannung war. Und das hat mich natürlich als Kind fasziniert und irritiert zugleich, ohne dass ich wusste, was da eigentlich war. Also ich wusste das einfach nicht. Und ja, das war sozusagen.
Da warst du so 7, 8, ich habe jetzt nicht
ja,
so
schnell war ich, so war um den Dreh. 8, 9 Jahre alt. So. Und das war sozusagen meine erste Begegnung, die mir aber auch im Auge oder im Gedächtnis dann geblieben ist als Gruppe, weil ich es auch nicht einordnen konnte. Also es war ein Erlebnis, was ich nicht einordnen konnte.
Wurden solche Leute damals einfach so gelassen, also gewähren gelassen? Ist da keiner eingeschritten, wenn die so rumgepöbelt sind und so?
Die haben nicht gepöbelt. Also die haben einfach nur auch gefeiert. Die haben laut gefeiert, wie eben auf dem Oktoberfest zum Beispiel ja auch Leute laut feiern. Nur eben,
es wurde jetzt nicht als anstößig empfunden von denen.
Doch, also weil allein das Aussehen schon anstößig war. Also das war, aber dadurch, dass das so eine große Gruppe war, also sonst hat man ja mal, wenn man im Stadtbild geguckt hat, hat man vielleicht mal ein oder zwei gesehen und die wurden natürlich, also die wurden auch verfolgt. Da gibt's Der Geralf aus Halle hat da zwei gute Bücher dazu geschrieben und oder wo er das auch so ein bisschen aufarbeitet. Der macht auch so Vorträge, wo er rumfährt. Und da geht er auch so ein bisschen durch die verschiedenen Dekaden oder Zeiträume der von DDR-Punk ein, weil da gab es eben schon Unterschiede von, also früher DDR-Punk wurde eher gelassen, um es mal so zu sagen, und irgendwann wurde eben schon sehr stark zugegriffen. Also die Polizei ist eingeschritten.
Ja, das war meine Frage, ob da nicht Punks zugegriffen wurden.
Punks durften nicht, teilweise mussten nur Aushilfsjobs erledigen. Also in Eisleben war das eben dann in die Apfelernte gehen zum Beispiel. Also durften nicht wirklich arbeiten. In dem Fall war es, glaube ich, so, dass es so viele waren, dass man nicht wirklich damit umgehen konnte. Also die DDR war da jetzt noch nicht vorbereitet, sozusagen diese große Menge erstmal oder der Kreis war nicht vorbereitet, das sozusagen zu managen. Und da ja nichts weiter passiert ist, außer das, was alle zu DDR-Zeiten gemacht haben, auf öffentlichen Festen sich zu betrinken, war das dann eher gelassen, so gehe ich davon aus. Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Also ich kann. Das ist eben auch sehr interessant.
Man weiß ja sowieso nicht, was denn da hinter den Türen passiert ist, aber meine Frage war aber jetzt eher, ob das vielleicht aufgelöst wurde von der Polizei oder dass die so vertrieben wurden, damit die halt nicht als Menge, als störende Menge so.
Also in dem Fall nicht, das weiß ich. Das gab schon zu anderen Orten oder zu anderen bei Konzerten oder wenn wirklich Konzerte waren oder so. Aber dadurch, dass das jetzt, also es gab ja auch nachher später zu der DDR-Zeit den Begriff Zusammenrottung und sowas. Also das kam auch immer ein bisschen drauf an, wo war das gerade? So, also in Berlin oder in Bezirksstädten wurde auch anders damit umgegangen. Und es war auch so ein bisschen, wie wurde das eingestuft? Also wenn es wirklich als friedlich und sozusagen auch nicht als irgendwas Konspiratives wahrgenommen wurde, hat man Sachen auch einfach
mal so gelassen.
Mal gewähren lassen einfach. Mhm. Also das
wann bist du denn da so aktiv eingestiegen? Also ja, als 7-, 8-Jähriger, 8-, 9-Jähriger natürlich noch nicht.
Also da war ich, also das war, also im Prinzip bei mir war so der Zeitpunkt, wie ich Kontakt bekommen habe, war auch eher indirekt im Prinzip, so im Prinzip 88, 89 im Prinzip zur Vorwendezeit. Am Anfang auch eigentlich eher nur, dass man im Prinzip in den Jugendgruppen, wo man dann abgehangen hat oder mit den Leuten, dass man, also man hatte ja keine, also zu dem damaligen Zeitpunkt hatte man ja jetzt nicht eine mega breite Infrastruktur. Also du hast eben irgendwann mal eine Kassette gekriegt, man hat natürlich DT64 gehört und dann lief man
ein Stück. Das hast du zu so einem Alter, aber 13, 14 auch schon gemacht.
Ja, dann lief im Radio. So, also man.
Was waren denn so Sachen, die du damals gut gefunden hast? Was du mitgekriegt hast schon, frühe Bands oder?
Ich habe nichts, also ich habe im Grunde von Musik, also was für mich jetzt, also kommen wir ja nachher vielleicht noch drauf, was für mich jetzt an, was ich als Punk definiere, würde ich sagen, habe ich vor der Wende oder also bis zur Wendezeit gar nichts mitbekommen. Ich bin
also auch die lokalen Bands nicht, ne? Also wie gesagt, Müllstation,
die habe ich in der Wendezeit dann mitbekommen. Aber da man muss auch sagen, das ist so, also so wie ich es einschätze, man ist ja noch sehr jung, also das, mit 13 und es gibt, also es ist schon so, dass man ein Tape bekommen hat, aber auf den Tapes, die ich meistens bekommen habe, gab's kein Zettel. Also es gab dann eben drauf. Manchmal wusste man, was es war. So im Radio mitschreiben mit schlechtem Englisch ist dann auch immer. Also die Bands hießen teilweise alle anders. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ein Tape hatte von Xtip, von einer tschechischen Band. Da habe ich Jahre gebraucht, rauszufinden, wer das ist. So, also das war jetzt nicht so, Das war jetzt nicht so einfach und im Ferienlager, also ich bin viel ins Ferienlager.
Shazam gab es damals ja auch noch nicht, ne?
Ja, also man hat eigentlich, also der Standard, wie die meisten Leute in meinem Alter an Musik gekommen sind, wenn sie nicht einen großen Freundeskreis hatten, der ihnen sozusagen älteren Freundeskreis, der ihnen was besorgt hat, war, man hat Radio gehört, hat im Radio im Prinzip mitlaufen lassen, einer hat es aufgenommen und der die beste Qualität hatte, hatte das dann eben immer sozusagen den anderen weiter kopiert. Und im Ferienlager lief ihn schon sowas wie, jetzt Cure war ziemlich groß, Depeche Mode und die Ärzte kannte man auch, wobei das auch immer so, also das war für mich eben auch nie Punk, also das war eben so Schlager Deutschrock, also ohne das jetzt negativ zu sehen, also das ist immer, wenn man sowas sagt, dann sind immer alle gleich beleidigt, aber das hatte ich schon abgespeichert, dass das eben eher für die Unterhaltung von Menschen gedacht ist und nicht das war, was ich damals als Kind gesehen hatte, sozusagen. Und dann war eben, wie gesagt, diese Wendezeit und dann ist alles, ich bin immer schlecht so in Zeiten, also ich krieg das nicht alles so hin, aber es ist dann eben so, ich habe dann durch die Leute, mit denen ich abgehangen habe, habe ich irgendwann einen Punk kennengelernt und der hat mir dann eben Steve Aktiv, also Hardy Sachse von Müllstation, den Sänger irgendwie vorgestellt und dann war ich da immer und der hat mir dann, also da hat es dann eigentlich angefangen, dass ich Punk sozusagen, dass mich jemand an die Hand genommen hat und mir Sachen vorgespielt hat bei sich zu Hause und ich weiß noch, er hatte dann ein Tape bekommen, da war Frieder Putzmann drauf mit Wolfsburg, Negativland war drauf, Der Plan, ich weiß noch, eines der ersten Tapes, was mir jemand überspielt hat, war Max Gold, Die majestätische Ruhe des Anorganischen und sehr viel eben Ostpunk, wobei ich eine Zeit lang eben auch überhaupt nicht die ganzen Bands kannte. Also ich hatte das dann auf Tape mir so leicht Fotokopien in Eisleben zu machen, von den Covern war auch nicht so easy und ich hatte dann eben viel Musik, aber konnte es nie zuordnen. So, aber das war so im Grunde mein Einstieg wo ich jetzt sagen würde, okay, da war es das erste Mal, dass ich das bewusst wahrgenommen habe.
So eine Band wie, also ich kenne Müllstation, aber für mich, also ich habe jetzt gerade quasi erst gelernt, dass es die schon seit den frühen 80ern gegeben hat. Also für mich war das... Ja, also ultra früh schon. Ich habe halt eine Single, die, glaube ich, dann irgendwann viele oder alle hatten, der Punkrock-König vom Mansfelder Land, wo ich mir dachte, ja, das ist jetzt so eine, also das war ja schon so eine Nachwendezeit, glaube ich, sogar, also zumindest veröffentlicht.
Ja.
Aber halt wie so ein, das war halt so eine miese Fun-Punk-Band irgendwie, die irgendwie ganz witzig war, aber halt ich überhaupt nicht ernst genommen habe. Was hatten die denn erstens für dich und zweitens, weil das sind ja, wie gesagt, welche der ganz frühen, die mit Punk halt angefangen haben, in Berührung gekommen sind zu DDR-Zeiten. Was hatten die denn für einen Stellenwert? Kannst du das irgendwie?
Es ist schwierig. Also ich glaube, wenn man über Ostpunk redet, ist für die meisten Leute Schleimkeim die gesetzte Band. Genau. So. Für mich war, also für mich hat Müllstation einen riesengroßen Stellenwert. Zum einen, natürlich durch Steve Aktiv, durch die Tapes, die ich von ihm bekommen habe. Also diesen Kosmos an Musik, den er mir aufgemacht hat, das ist unbeschreiblich. Also vor allen Dingen auch Sachen, die ich natürlich nicht verstanden habe. Also ich weiß nicht, ob du Frieder Putzmann kennst. Also der spielt, das Lied heißt Wolfsburg und er spielt im Schwansee im Starten von VW-Motor nach. Und also ich habe jahrelang im Prinzip musikalischer Dadaismus und ich finde, Müllstationen hatten immer, und das unterscheidet sie, glaube ich, von den meisten Ostbands, waren im Prinzip immer eine deutschsprachige 77er-Punkband. Mhm. Und wogegen im Prinzip die meisten anderen Ostpunk-Bands im Prinzip für mich eher Deutschpunk waren oder manchmal eben auch mehr Arty oder so, aber Müllstationen haben eben immer 77er-Punk gemacht, wobei auch mal das sehen muss, in den Anfängen hatte keiner Instrumente. Da wurden im Prinzip, es gibt ja das mit den Topfdeckel-Rock, im Prinzip wurde das, was Sound machen konnte, wurden Soundcollagen produziert. Es wurden, also was ja viel im Ostblock gelaufen ist, man hat Züge nachgemacht, nur mit Geräuschen, man hat im Prinzip Töne erzeugt, man hat Filmsequenzen genommen und unterlärmt, um es so zu sagen. Und das hat natürlich wie jemanden, wie zu Steve Aktiv, zu dem ich eben auch aufgeguckt habe, mit dem habe ich dann auch ein Fanzine gemacht und so. Das war für mich natürlich jemand, der mir auch manchmal die Chance gegeben hat, mit denen auf Konzerte zu fahren. Im Endeffekt, also der für mich so ein Wegbereiter war und der vor allen Dingen hatte ich jemanden, der mich an die Hand genommen hat, und wo ich das Gefühl hatte, dass eben nicht alles, wie es bei vielen anderen auch gelaufen ist, im Endeffekt gleich in so eine, naja, ich sag jetzt mal, deutschsprachige Deutschrock-Richtung abgedriftet ist, was ja auch bei vielen Leuten ist.
Verfolgst du die Band noch aktuell? Ich meine, die spielen ja noch und gibt's noch, ne?
Ja, sie gibt's noch, aber sie spielen jetzt gerade nicht mehr. Also ich hatte lange keinen Kontakt. Ich hatte vor zwei Wochen mit Steve Aktiv gesprochen und also ich würde sie gerne noch mal sehen, das kann ich sagen.
Wann hast du
sie
das letzte Mal gesehen?
Oh, es ist 15 Jahre her, wenn nicht noch länger.
Übersetzt also, sich sowas halt eigentlich noch oder macht sowas irgendwie, das ist für mich so total, wie gesagt, ich habe nicht so einen Bezug zu denen, aber eine Band, die es seit 1980 gibt, 2020 noch zu sehen, ist irgendwie, hat auch immer so einen Hosenärzte-Flair, oder nicht?
Genau, aber ich glaube, ich würde sie gerne, also das ist eine der wenigen Bands, die ich glaube, die ich in so vielen peinlichen Situationen gesehen habe, dass es mir jetzt nicht mehr peinlich wäre, sie zu sehen. Ich da bin ich eher wieder so, ich würde höchstwahrscheinlich das Publikum nicht aushalten. So, aber weil sie das wissen oder weil Steve das weiß, werden sie höchstwahrscheinlich auch nicht mehr auftreten, so in dem Sinne. Oder nur zu speziellen Sachen, weil er eben auch einfach weiß, dass er für die Performance einfach zu alt ist. Und ich glaube, dass man sowieso nicht bei ganz vielen Sachen diesen speziellen Spirit, den es genau in dieser Nachwendezeit oder also wie gesagt, ich bin im Prinzip in diese Nachwendezeit reingerutscht, bewusst in Punk reingerutscht, den kann man eh nicht mehr sozusagen auffrischen, der ist vorbei. Und die Geschichten, die ich ja auch kenne, vor der Wende, da war ich auch zu jung. Und das ist dann je nachdem, wer sie erzählt, hat das dann auch immer einen anderen Ton. Das kann man aber auch nicht, das kann man nicht reproduzieren und sollte man auch nicht reproduzieren. Also da finde ich, gibt's genug Bands, die das machen, die niemand braucht.
Ich hätte noch mal eine Frage und zwar zur Einordnung. Wenn ich das richtig verstanden habe, du hast immer, ich hoffe, ich habe richtig aufgehört, du hast sehr viel von der Musik gesprochen. Inwieweit haben denn Inhalte da auch eine Rolle gespielt? Also auch gerade die Bands, die du genannt hast, das war auch sehr eklektisch, auch so die der Plan und so, das waren auch sehr unterschiedliche Bands, die man heutzutage vermutlich auch nur auf dem zweiten Blick so dem eigentlichen Punk-Genre so zuordnen würde. Frage daher, diese ganz unterschiedliche, ungewöhnliche, weirde Musik, inwieweit hat denn da die auch irgendeine Attitüde oder irgendein Inhalt eine Rolle gespielt?
Also ich glaube, den größten, also ich glaube, die Musik war das, was es artikuliert hat. Also es war schon so vor der Wende, aber auch in der Nachwendezeit, dass wenn du im Prinzip Punk warst oder wenn die Leute dich als zu diesen, also man hat ja sozusagen Kleinstadt, dörflichen Raum, eigentlich kaum Informationen. Also sobald man dich diesen linken Spektrum, was immer das dann auch war, also was man auch hinterfragen sollte, aber wenn du da zugeordnet warst, warst du raus. Und ich hatte nicht gerade sehr viele Freunde. Also ich war jetzt nicht der, wo jeder gedacht hat, wenn er mal eine Party macht, dass er mich einladen muss oder Kindergeburtstage oder so. Also für mich war schon so relativ schnell diese Form von Musik, wie es bei den meisten Gästen jetzt war, die ihr hattet, war erstmal sozusagen so ein Anknüpfpunkt, dass jemand anderes Gefühle für einen artikuliert, die man selber vielleicht spürt, aber auch irgendwie nicht in Worte fassen kann. Mhm. Das, was ich entspannt fand, und deswegen erwähne ich das eben gerne, ist, dass das gemeinhin immer angenommen wird, dass wenn Leute, meinetwegen jetzt wie Müllstationen, die eben sowas wie Bug im VBKA oder Tanz auf der Badewanne oder Punkrockkönig haben, dass dann sozusagen so ein ganz kleiner Kosmos war. Und deswegen ist es mir wichtig, eigentlich zu sagen, dass eigentlich alles, was neu und absurd war, aufgesogen wurde. Also alles, was, und das finde ich, das ist eigentlich auch so eine Punk-Begrifflichkeit, mit der ich gerne umgehe, ist im Prinzip erstmal eine Musik, die eben auch so einen gewissen Bürgerschreck beinhaltet, um es so zu sagen, also wo eben nicht jeder gleich andocken kann, weil es funktioniert, textlich, aber auch musikalisch. Also es gibt, um es gleich von wegzunehmen, da brauchen wir es nachher nicht machen, aber zum Beispiel sowas wie die Toten Hosen ist für mich im Prinzip eine Deutschrockband. Das hat nichts im Ansatz, oder auch Feine Sahne Fischfilet, das ist Deutschrock. Und das, man benutzt diese Begrifflichkeit Punk aus einer Selbstdefinition oder auch aus Unwissenheit oder egal warum man das macht, aber die Funktionsweise von frühen Punk hatte ja sehr viel was Leute irritiert hat. Wenn man in den 60s zum Beispiel von 60s Punk hat, wenn man eine Band wie die Monks hat oder sowas, das hat ja Leute erstmal irritiert. Leute konnten damit nichts anfangen, ähnlich wie frühe Neue Deutsche Welle. Und
ja, aber da muss ich kurz unterbrechen. Aber ist es denn, sind wir nicht heutzutage in einer Zeit, wo die Leute eigentlich gar nichts mehr irritiert? Haben wir nicht im Grunde schon so fast alles gehabt? Also gibt's das noch?
Doch, man kann, also es zeigt ja gerade, dass die Dokumenta gerade sehr viel, zumindest in Deutschland, irritiert. Ich glaube. Nee,
jetzt in der Musik, jetzt bleiben wir doch mal bei der Musik.
Okay. Also ich
welche Band irritiert heute noch?
Es kommt drauf an, wo die Leute, also was sie für einen Grundstock haben. Aber wenn du zum Beispiel jemanden wie Black Bass auf eine öffentliche Bühne stellen würdest, ohne Kommentatoren, würden die meisten, also das ist der Schlagzeuger von Lightning Bolt, der alleine Schlagzeug spielt und mit Effektgeräten was macht und das irritiert erstmal die Leute. Oder John Zorn hat in der Elbphilharmonie gespielt und da sind aus dem Saal drei Viertel der Leute rausgegangen. Also das ist aber nicht mehr natürlich dieser Schreck. Also du hast nicht mehr das, was die Hippies hatten, was die Gammler hatten, was sozusagen frühere Jugendbewegungen oder subkulturelle Bewegungen hatten. Das hast du nicht mehr. Das liegt natürlich daran, dass viel schneller heute alles verkommerzialisiert wird. Also zum Beispiel Tattoos stören überhaupt keinen mehr, ob Leute das ganze Gesicht sich zutackern. Das ist normal. Das ist so eine Sache. Aber dann gibt's natürlich, also das ist eben so, vielleicht würde höchstwahrscheinlich, noch nicht mal mehr Leute irritieren, vielleicht wenn eine Band einen Suizid auf der Bühne begehen würde. So, das würde auch noch als popkulturelles Phänomen weggespeist werden, aber das war, zumindest würde ich mal sagen, bis bis kurz vor die 2000er gab es noch genug Sachen, die die Leute irritiert hatten, weil die Gesellschaft auch noch anders aufgebaut war oder Leute auch
noch. Okay, aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Toten Hosen. Ich glaube, wir sind einig und ich unterstelle auch, dass du dem zustimmst, dass die, als sie irgendwann mal angefangen haben, ich weiß nicht, Ende der 70er vermutlich haben die angefangen, ich weiß nicht genauer Datum.
Ja, ZK, vielleicht Vorgänger.
So, wir sind uns, glaube ich, einig, dass die zumindest am Anfang, wirst du vermutlich auch noch sagen, das war eine Punk-Rock-Band, oder?
Ja, ich habe die damals ja nie gesehen. Oder komm,
ja oder nein? Nee, jetzt nicht. Ja oder nein? Waren die eine Ja oder Nein, als sie angefangen haben?
Wie lange siehst du den Anfang?
Also ich sehe den Anfang, sagen wir mal, so die, als sie angefangen haben, also als sie Opel Gang gemacht haben. Und so.
Sie war eine Band, die Punkrock gespielt hat am Anfang, ja, das würde ich sagen.
Ja, jetzt hast du schon wieder so eingeschränkt, mit die gespielt hat. Damit suggerierst du, dass sie das irgendwie
nicht
so
im Geist haben. Für mich ist Glaube, ich kann nicht in die Band reingucken. Ich weiß aber, wenn man das Elternhaus des Sängers betrachtet und also es war sozusagen eine Band und das ist ja auch so was, wenn ich öffentlich diskutiere manchmal, was für mich so ein Ding ist. Ich glaube, sie waren in dem Sinne, wie viele Leute Punk begreifen, würden sie sie als Punks bezeichnen. Und es kann aber auch einfach nur eine schlecht gespielte Schlagerrockband gewesen sein, die gut durchgekommen ist damit, weil im Grunde das, also ich habe mein Fanzine, ich habe es leider nicht mehr, das war von, glaube ich, 83, da hat sich schon jemand über die Band lustig gemacht, oder 84.
Naja, also das...
Und es ist schon ein Unterschied, also wenn du mich zum Beispiel fragst, ob ich die Sex Pistols für eine Punkband halte, würde ich auch sagen, die Sex Pistols waren für mich nie eine Punkband. Mhm. Dann wäre ich höchstwahrscheinlich auch auf viel, nicht so viel Gegenliebe stoßen. Und die Ramones waren für mich eine Rock'n'Roll-Band. Also in meiner, in der Begrifflichkeit, wie ich gerne mit diesem Begriff operiere.
Ja, aber das müssen wir, da muss ich auch einhaken, weil das müssen wir natürlich jetzt mal machen. Also heutzutage klar, ne, Punk ist alles. Ne? Also wir sind ja hier in Berlin, da
vor ein paar Jahren. Nicht für Gregor, ne? Das wollen wir jetzt immer gerade rausfinden.
Genau. Da hat ja die FDP sogar behauptet, die sind jetzt Punk und so. Genau. Und ich gebe dir total recht natürlich, dass das irgendwie dieses, wenn wir von einer Subkultur, Möglichkeit einer Subkultur überhaupt irgendwie noch mal die Gesellschaft zu schocken, dann gab es, glaube ich, auch tatsächlich in den letzten 20 Jahren nichts. Und die Sachen, die da, und Punk hat das irgendwann mal vielleicht gemacht. Dann gab es vielleicht sogar noch mal dieses ganze Techno-Ding so, was vielleicht noch mal so ein bisschen in die Richtung ging, als irgendwie eine Kultur, die sich irgendwie außerhalb des Mainstreams bewegt hat, eigene Strukturen aufgebaut hat, die vielleicht, also inhaltlich natürlich nochmal anders kritisiert hat, sondern eher so auf dem irgendwie alles scheißegal.
Was sich gerade geweilt hat.
Genau, sich aber trotzdem irgendwie vergeweilt. Aber genau, es geht natürlich so ein bisschen so, ich finde das, ich würde gerne mal deine Definition von Punk hören, wohl wissend, weil so finde ich es ein bisschen müßig, darüber zu reden, so, weil es kann ja jeder sagen, nee, das ist für mich kein Punk, das ist für mich Punk, das ist irgendwie auch scheißegal, ne, weil letztendlich geht es ja nicht darum. Aber dir scheint es ja dann dennoch wichtig zu sein, zu sagen, ja, das ist kein Punk, oder, jetzt wurdest du danach gefragt, aber was ist denn für dich Punk und ist dir das als Begriff überhaupt wichtig, oder geht es dir nicht eigentlich, was ich vermute, vielmehr um irgendwie Gegenkultur und Inhalte, wobei natürlich auch dann wie, nee, okay, soweit erstmal.
Also ich will es mal ein bisschen umschreiben, so warum ich glaube, dass man um diesen Begriff kämpfen muss. Also das eine ist,
da muss ich gleich unterbrechen. Ja. Bitte erstmal die erste Frage beantworten. Was ist für dich Punk? Und dann kannst du danach erklären, warum man dafür.
Also Punk ist als erstes erstmal für mich sozusagen eine jugendkulturelle Bewegung, die in verschiedenen Phasen, wie jede jugendkulturelle Bewegung, die in verschiedenen Phasen abgelaufen ist im Prinzip. Also die erste Phase, würde ich eher sagen, waren Rock'n'Roll-Bands, die im Prinzip dreckig gespielt haben. Und
so 60er Jahre, sowas, ne?
Nee, ich meine schon so sowas Flash und sowas. Also das ist dann nochmal, also wenn man danach geht, gibt's diesen Begriff ja seit den 60er Jahren im Endeffekt für Garagen-Punk-Bands oder genau. Also als Schmähbegriff von
was schmutzigen, nicht so gutem oder sowas. Okay.
Und aber können wir auch nachher nochmal drüber reden, aber wir reden ja jetzt schon von sozusagen das, was so seit 75 auf die Welt losgetröpfelt ist nach und nach. Und das, wo ich mich dran festmache oder was für mich wichtig an dieser Begrifflichkeit ist, ist im Endeffekt die zweite Generation, die das, was die erste Generation sozusagen rausgehauen hat als Parolen, mehr oder weniger auch schon kommerziell vermarktet über Major Labels und so, ernst genommen hat und dann im Prinzip meinetwegen die Bands wie Crass, wie Riot Squad, wie Mau Mau oder meinetwegen Vorkriegsjugend, also so die dann einfach im
so
Endeffekt
so ein DIY-Ding, aber dann
ja, die dann im Endeffekt das so ein bisschen ernst genommen haben und daraus sozusagen eine Jugendkultur aufgebaut haben und versucht haben, dass die für ein paar Jahre besteht. Und im Grunde, da bin ich erstmal bei allen anderen, man kann natürlich den Begriff, jeder hat das Recht, den Begriff für sich zu verwenden. So. Wenn man das aber macht, hat man irgendwann das Problem, dass dieser Begriff eben auch überhaupt keinen Inhalt mehr transportiert. Weil, wie gesagt, wenn die FDP sagen kann, wir sind Punk, oder wenn jeder das sagen kann, egal wie er aufgestellt ist, macht der Begriff keinen Sinn. Und deswegen ist für mich zum Beispiel das, was Punk immer ausgemacht hat, das war zum Beispiel No More Heroes, also No Gods, No Masters, also so ganz gewisse, auch so No Future Ding, also ganz gewisse,
you know, auf jeden Fall offensichtlich.
Dadaistische, anarchistische, ohne Anarchie zu verstehen, Prinzipien oder mehr archaisch, aber auch so eine Systemablehnung.
Ich glaube, das hatten die Toten Hosen am Anfang aber schon.
Ich kann das nicht sagen. Ich kann auch sagen, dass es mir in dem Moment egal ist, ob die das am Anfang hatten, weil ich diskutiere ja auch nicht bei Screwtreiber, ob die am Anfang mal eine Punkplatte gemacht haben. Also für mich ist so dieses Gesamtwerk Tote Hosen, ob die ein halbes Jahr lang korrekte Menschen waren und danach eben oder 5 Jahre und alles, was aber sozusagen wie die Firma Tote Hosen aufgebaut ist. Was dahinter steht, dass Campino ein Interview gibt, wo er sagt, jetzt wird er wieder zur Bundeswehr gehen. Das ist, und dass im Prinzip alle brav, also weil wir das ja gesagt haben, wegen Namen nennen, dann Ingo Donat ihn dann höflich zum 60. Geburtstag gratuliert, trotz dass jemand eine Aussage macht, wo ich dachte, wir haben einen Wertekontext. Also man kann da natürlich drüber reden, wie geht man jetzt mit Krieg um oder so. Das will ich jetzt.
Absolut, die Welt hat sich ja total geändert.
Aber es gab so eine ganz gewisse Ablehnung von staatlicher Gewalt, die ja zum Beispiel für mich zu Punk immer dazugehört, dass man den Staat nicht als oberste Instanz, man muss ihn anerkennen, weil er ja faktisch da ist, aber dass man nicht akzeptiert, dass der sozusagen zu viele Regeln über das eigene Leben bestimmt. So, und das sind natürlich so Sachen, die sind im Fluss, die ändern sich und deswegen ist da auch nicht eine Diskussion, aber sozusagen ein Diskurs wichtig, der in meinetwegen in Fanzines stattfinden könnte, der mit Bands auf Bühnen stattfinden könnte, meinetwegen auch Redebeiträge oder was auch immer. Aber es ist ein Diskurs darüber wichtig, wie könnte eine Definition des eigenen Tuns sein, als dass man einfach nur noch Begrifflichkeiten benutzt und die da aber so hohl sind, weil sich ja jeder benutzen kann. Und weil man auch nichts dafür leisten muss, das zu sein. So, und es ist eben schon ein Unterschied, wenn du zu DDR-Zeiten wenn du da ein Punk warst, dann bist du in den Knast gegangen. Du wurdest nackig teilweise auf der Straße ausgezogen, musstest nackig nach Hause gehen, für Kleinigkeiten, für eine bemalte Lederjacke oder so. Also klar. Das.
Aber ganz kurz bei den Toten Hosen zu bleiben. Du weißt schon, dass die Toten Hosen 2 illegale Konzerte irgendwie ganz geheim in der DDR gespielt haben, ne? Ja, total unpunk, aber eigentlich, oder?
Nein, also das ist
ja, ja oder nein?
Mir ist es egal. Nee,
mit dem egal, da windest du dich jetzt raus aus der Wertung, weil du jetzt so ein Zitat rausnimmst und diese von der Maschine Toten Hosen redest. Ich finde, das ist schon auch ein grundsätzliches Thema, wenn man, weil jede Band und jeder Mensch hat ja Entwicklungen in seinem Leben, ne? Und jeder justiert manche inneren Einstellungen, manche mehr, manche weniger, manche Einstellungen bleiben bestehen. Und gerade wenn man jetzt mal dieses Beispiel Tote Hosen sieht, glaube ich, wenn man zurückkommt, die waren auch als Punkrock-Band unkonform damals. Sie sind in diesen komischen, bunten Hippie-Klamotten aufgetreten. Die haben nicht diese Punk-Uniform getragen. Ne? Die haben keine Lederjacken sich bemalt, so wie das jeder gemacht hat, sondern waren damals in der Bewegung schon irgendwie nonkonform, haben das komplett also so ihr Ding gemacht, haben in jedem Pferdehof gespielt, haben auch relativ lange immer noch diese Home-Konzerte gemacht, wo Fans
immer noch, glaube ich,
machen die auch immer noch, wo Fans irgendwie sagen können, irgendwie so, ja, spielt er nicht bei uns zu Hause? Die spielen in alle entlegensten Enden der Welt, bringen über ihr eigenes Label die Platten raus.
Du bist schon so ein Diehard-Fan, Christopher. Nee,
ich bin eigentlich gar kein Fan, aber ich finde, es gibt schon auch viele Sachen, die man anerkennen muss. Natürlich kann man auch viele Sachen kritisch sehen, aber wenn man mal guckt, das ist schon relativ viel DIY, was die machen. Ne?
Das ist das Hauptproblem bei Begrifflichkeiten. Also was sie jetzt machen, ist eben hat nichts mit Do-It-Yourself zu tun. Also ich habe mir mal...
Da muss ich widersprechen. Also die haben ihr eigenes Plattenlabel, die haben ein eigene Booking, nix, die entscheiden, ich kenne zufällig Leute, die im Umfeld sagen, die entscheiden alles und die entscheiden alles einheitlich.
Also
findest
du zum Beispiel die Toten Hosen, ja, der Schlagzeuger ist nicht Teil der Firma. Der jetzt neu dazugekommen ist. Das sind die anderen vier Nasen und der Schlagzeuger ist zum Beispiel
nicht Teil,
der ist angestellt. Und wenn ich Multimillionär bin, zum Beispiel, kann ich es mir natürlich leisten, so ein paar Partys zu machen. Das ist auch löblich. Die Leute haben damit Spaß. Ich will das auch gar nicht. Wie gesagt, da habe ich ganz andere Probleme mittlerweile oder so. Da finde ich, das ist A, musikalisch. Also wenn du mich fragst, ist eisgekühlter Pomolunder oder Zehn kleine Jägermeister, das ist eben dümmster Schlagertrack.
Ja, aber es geht ja es geht ja eigentlich nicht um die Toten Hosen, sondern um das Prinzip, ne?
Genau, und das Prinzip war für mich, und das kann natürlich jeder anders sehen, aber wenn zum Beispiel Heino sich eine Lederjacke anzieht und die Ärzte covert, dann wäre das nach so einer Definition, weil Heino das ja macht, würde das ja auch irgendwie reinfallen. Und man betrügt sich in dem Sinne, wenn, also zum Beispiel, das kommt eben immer drauf an, wie man Sachen sieht. Für mich war ein non-kommerzieller Aspekt eigentlich immer das Wichtigste bei der ganzen Sache. Und wenn du irgendwann Strukturen schaffst, wo du im Prinzip die Strukturen so organisierst, was ja gut ist als Geschäftsmann, das hat er da höchstwahrscheinlich von seiner Familie mitgenommen, kannst du im Prinzip natürlich aus den Merch besonders viel rausziehen. Also du hast eben im Prinzip keine Teilhabe. Für mich war aber zum Beispiel ein wichtiger Punk-Aspekt immer, wie viel fließt in eine Szene zurück? Bei den Toten Hosen und auch bei allen Bands, die sie betreuen, fließt eben eigentlich nur das ganze Geld raus aus der Szene. Weil wenn du zum Beispiel ein Konzert organisierst, was in einem Stadion stattfindet oder in einer großen Sporthalle oder in Räumlichkeiten für 2.000-3.000 Leute, verdienen natürlich andere Leute an diesen Konzerten und auch zum Beispiel beim Merch. Das sind eben nicht die kleinen Leute, die printen. Und das heißt, eine Band, wo für mich eine Begrifflichkeit zum Beispiel oder ein wichtiger Punkt ist im Prinzip, wie sehr stützt eine Band ein Netzwerk oder wie sehr ist eigentlich eine Band im Prinzip, also das ist nicht eben nur diesen Sound, der da gespielt wird und die
Möglichkeit,
niemand
also okay, Böses was müssen die wollen. was müssten die machen, um von dir das Siegel noch zu kriegen?
Also der, bei denen ist der Zug abgefahren, aber es ist mir auch egal. Die machen ja
Leute Freude. Bei Gregor Samsa.
Ich glaube, die Frage ist, was müssen wir machen, um Leuten wieder eine Idee von unabhängigen Strukturen zu geben? Das ist die Frage.
Das finde ich viel spannender, weil es geht ja nicht um die toten Hosen. Ne? Also wie gesagt, die haben nichts mit einer DIY-Szene zu tun, müssen sie ja nicht machen. Je nachdem, wie man es einschätzt, coole Sachen, das finde ich gut. Die können, also ich habe Neuigkeit festgestellt, sind für mich, obwohl ich früher nie Fan war, deutlich besser gealtert als die Ärzte, von denen ich früher Die Hard Fan war. So, aber klar.
Vielleicht liegt es daran, dass sie seit 10 Jahren kein neues Album gemacht haben, sondern die Alben, die rauskommen, Live-Aufnahmen und kurz dabei, weil das wichtig ist, was für mich das als junger Mensch ausgemacht hat. Ja. Und da war eben genau dieses Netzwerk, was ich damals auch noch gar nicht begriffen habe, weil ich ja mitgefahren bin mit Leuten, aber es war sozusagen eine ganz andere Form von Kommunikation. Also man ist wohin gekommen, man wurde als Teil dieser Gruppe identifiziert, war aufgenommen, hatte auch gerade in der Nachwendezeit einen gewissen Schutz, wenn ganz gewisse Konzerte waren oder Sachen waren, wo man im Prinzip wusste, okay, jetzt ist unsere Gruppe so groß, dass wir eben nicht überfallen wären oder wenn wir überfallen wären, uns vielleicht ein bisschen länger wehren können und so. Also das waren so ganz andere Aspekte, die für mich oder was konkret meine Arbeit ausmacht oder mein Denken hat über viele Sachen eigentlich auch erst viel, viel später damit angefangen. Am Anfang war das einfach nur, ich sage es jetzt mal so ein bisschen lapidar, die Musik der Ausgestoßenen. Also das fand jetzt nicht wirklich jemand cool. Also gerade den schepprigen DDR-Punk und das, was so lief, damit hat man nirgendwo gepunktet. Außer noch so bei 3 anderen Leuten. Also da hat jetzt kein Mädchen sich nach dir umgedreht. Also das war eben anders, wenn du Cure-Fan warst oder Depeche Mode oder Metal oder so, da warst du cool. So, ich meine, ich bin damals auch.
Ja gut, aber guck mal, da warst du laufen. 15 und wie gesagt, ich glaube, ich bin total bei dir, dass das für viele Leute in eine Zeit sozusagen dieses Anderssein, sich von dem, was sonst angesagt ist, abzugrenzen, total wichtig ist so. Und das ist cool und das ist gut. Und da so eine, wenn es dann noch irgendwie Strukturen sind, wo irgendwie Haltung, die haben es ja, glaube ich, oft als Haltung bezeichnet, so, ne? Also es geht ja letztendlich, ist ja die Musik scheißegal, letztendlich ist es auch irgendwie, weiß ich nicht, letztendlich geht es darum, dass du irgendwie zusammen was auf die Beine stellst. Wir reden hier auch ganz oft über die ganzen DIY-Gedanken, ne? Und das ist ja dann auch was, wo es um Strukturen, um Szene oder sowas geht, wie auch immer das ist. Aber gleichzeitig denke ich eben auch, Mann, es ist 2022, die Gesellschaft ist komplett anders und das ist in vielen Bereichen total gut so, ne? Also es ist eben nicht mehr 1991 in Sachsen-Anhalt, sondern wir haben mit anderen Realitäten zu tun. Natürlich werden Leute älter, haben andere Verpflichtungen, also nicht nur, wenn sie sich entscheiden, Kinder zu haben, sondern auch, wenn sie irgendwie natürlich von irgendwas leben müssen, können oder wollen. Es gibt genug Leute, die natürlich auch aus dieser Szene kommen und irgendwie ihr Geld damit verdienen. Du ja zum Teil auch auf jeden Fall, so, ne? Das heißt irgendwie, und ich bin eigentlich total bei dir zu sagen, naja, dieser nicht der Anspruch, es geht natürlich nicht darum, irgendwie das Maximale an Kohle rauszuholen. Das ist auch genau meiner, so, ne? Andererseits denken wir irgendwie so, ja, dann sollen die halt machen, was sie wollen. Natürlich sind die Toten Hosen nicht Teil meiner Szene, so. Aber an so einem Punkt 2020, was ist denn meine Szene überhaupt noch? Ist das, ich habe irgendwie das Gefühl, mich natürlich mit manchen Leuten verbunden zu fühlen. Aber ich war auch neulich bei einem Konzert, wo 700 Leute waren, wo ich dachte, das war ein reines Hardcore-Konzert. Ich dachte, irgendwie bin ich das hier auch nicht.
Warst du bei Wardog?
Ich war bei Wardog. Ich fand die gut. Ja. Ich dachte mir aber irgendwie so, I don't know, ist auch nicht meins.
Ich habe da einen kurzen Einspruch, wir müssen ja noch weitergehen. Aber ich glaube, wichtig ist, was man nicht unterschätzen darf und was oftmals unterschätzt wird in der Argumentation, die du gerade hattest, ist die Vorbildfunktion. Mhm. Wir haben jetzt eine Generation, das habe ich bei vielen Themen, über die ich diskutiere, kommt mir das immer mehr auf, dass wir zum Beispiel jetzt eine Generation haben, die nicht mehr antikapitalistisch denkt in vielen Punkten, die nicht mehr unkommerzialisiert denkt. Also als die Punkbands, mit denen ich aufgewachsen bin oder auch wo ihr mit aufgewachsen seid, als die angefangen haben, ging es nicht darum, damit Geld zu verdienen, sondern man hatte einfach gespielt für seine Kumpels, man hat seinen Frust rausgebrüllt oder auch nicht oder war ein bisschen ruhiger wie ER80 oder Chaos Z oder so. Also man hatte, aber zumindest hat man sich artikuliert und wir sind jetzt an einem Punkt, wo egal mit dem, was man macht, Leute wissen, wir können damit Geld verdienen. Und das verändert natürlich.
Ist das aber wirklich so? Ist das wirklich so?
Ja, also
ist nicht, muss man nicht im Grunde sagen, ist nicht Punkmusik momentan so unpopulär, dass damit Geld zu verdienen eigentlich die ganz große Ausnahme ist?
Nee, also es verdienen ja sehr viele Leute damit Geld. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Label, was ich auch nicht mag, wie Epitaph zum Beispiel, nimmt und die Vermarktung von den Linda Lindas, dann merkt man eben schon, also da wird mit Geld verdient und auch, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, die Form
wie heute so Platten. Viel? Sind das so wirklich so viele? Guck mal, ja. Es wird doch, ja.
Also A, es ist ja ein weltweiter Markt und das andere ist natürlich, wenn ich sehe, wie die Leute Platten einkaufen, also wie sich das zum Beispiel geändert hat, wie die Produktion von farbigen Vinyl, also künstlicher Verknappung dazu führt, im Prinzip komplette Strukturen wegzunehmen, es gibt da schon eine Veränderung und es ist auf alle Fälle, geht es ja nicht immer um den kompletten Umsatz dieser ganzen Branche, wenn man das so sehen will, sondern es geht eben darum, dass es für Leute auf einmal ein Businessmodell ist. Und dann verhält sich dann wie, also man verhält sich anders, als wenn man,
Das ist total interessant, was du sagst, aber
das hast du auch beim Booking.
Stimmt das wirklich? Also stimmt das wirklich? Also wenn man sich jetzt mal das gesamte Spektrum anguckt, das man hat, ne? Also Punk, Hardcore, das gesamte Spektrum, was es davon gibt, von diesem gesamten Spektrum, von allen Labels auch, und wir haben ja auch etliche Labels hier gehabt, so. Wie viele von denen verdienen dann richtig Geld? Jetzt Epitaph, okay, Fatrack von mir aus auch noch, so, dann gibt's vielleicht so ein paar amerikanische Labels, aber ist für dich so ein Label wie La Vida Es un Mus, ist das schon ein kommerzielles Label?
Also ich mache ja Vertrieb auch für Paco und ich mag das Label auch sehr, aber Paco weiß, wie man, also Paco macht das sehr professionell. Also das ist aber
du hast jetzt nicht die Frage beantwortet, ist das ein kommerzielles Label? Nur weil es professionell macht, ist das schon durchs Raster schon durchgefallen oder noch?
Nee, erstmal grundsätzlich, wenn ich so Sachen sage, geht es erstmal gar nicht um durch ein Raster durchzufallen. Das ist bei ganz wenigen Sachen, wo Leute durch ein Raster durchfallen. Ich würde sagen, dass
aber war ja schon negativ konnotiert, indem du sagst.
Das ist eben, glaube ich, manchmal die Schwierigkeit bei so Missverständnissen, wenn ich über Sachen rede. Für mich ist das erstmal nur zu versuchen, zu verstehen, was da funktioniert. Und es ist erstmal noch nicht mit einer Wertung weder positiv noch negativ.
Okay.
Sondern es geht einfach darum.
Ja, aber wir waren ja auch, der Ausgangspunkt war, dass du gesagt, irgendwie, da sehen Leute ein Businessmodell, das wird kommerziell gemacht. Das bedeutet ja, dass die Leute das machen, um damit Geld zu verdienen und quasi sowas rauszuziehen. Und da muss man ja die Frage stellen, Discord verdient auch Geld und die haben auch ganz am Anfang schon Geld verdient, weil die zu einer richtigen Zeit irgendwas geschaffen haben, was wahnsinnig populär war. Und dann ist einfach Geld verdient worden. Das war nicht der größte Ansatz so. Aber da ist dann, die haben irgendwie das richtige Ding gehabt und dann war das sehr populär und hat viel so. Genauso, wenn man alle frühen Labels sich anguckt, da war das im Zweifel auch so. Die Labels, die so stehen geblieben, die groß geworden sind, sind im Zweifel dadurch groß geworden, indem da Bands drauf waren oder Platten veröffentlicht wurden, die zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Popularität hätten und dadurch einfach viel verkauft wurden. SST, die haben auch viel Black Flag Platten am Anfang verkauft. Und dadurch haben die auch Geld verdient. Frage ist, ist das dann schon kommerziell? Ist das dann schon Businessmodell?
Also zum Beispiel zu Discord würde ich sagen, oder ich habe also es gibt einen Satz, den hat mal, ich weiß nicht, welche Band auf der Bühne gesagt, den fand ich sehr gut. Wenn du den Kapitalismus bekämpfen willst, musst du den Kapitalisten in dir bekämpfen. Zu Disshort ist zu sagen, ich sehe es in überhaupt keiner Notwendigkeit, wenn sie, also ich finde es okay, wenn sie wie ein Museum im Prinzip ihren alten Katalog, der 40 Jahre alt ist, immer wieder veröffentlichen und Leute das kaufen. Habe ich kein Problem mit, weil es sind gute Scheiben. Es ist unnötig, bei jeder Pressung jetzt die Vinylfarbe zu ändern, damit sich ein paar Sammler ständig dann nochmal eine neue Farbe reinstellen. Und da fängt im Prinzip, also man muss dann ins Detail gucken, wie operieren Leute im Endeffekt, um sozusagen meinetwegen eine künstliche Verknappung zu schaffen, was man mit farbigem Vinyl versucht, um eigentlich nur im Prinzip Kauf anzuregen.
Okay, aber
und der Unterschied zu Lavina, die im Prinzip jede Pressung gleich ist im Endeffekt. So, also das ist dann einmal sozusagen durch und jede Nachpressung schwarzes Vinyl gleich. Und da finde ich, dass ja, die Leute haben meinetwegen Interesse an Limpress, weil es eine herausragend gute Band ist und es ist wichtig, dass es die Platte viel gibt. Und wenn Paco so, was er ja macht, so einen guten Job macht, dass das weltweit erhältlich ist, finde ich das gut. Also die Frage ist im Prinzip für mich immer, wie operieren Leute?
So, und, okay, jetzt mal, wenn jetzt, ich meine, du machst auch ein Label.
Ja.
Und du sprichst, unterstellst natürlich jetzt anderen oder
findest auch ein Label?
Habe ich gehört. Nee, er. Gregor hat eins.
Ach so.
Und du machst ultra aufwendige Sachen zum Teil. Wo ich erstmal sage, finde ich total geil. Der macht einfach, worauf er Bock hat. Absurder Kram. Es gibt Platten, die in Beton sind. Es gibt Platten, die irgendwie tausendteilige Puzzles dabei haben. Lego-Sets.
Ein Sarg, habe ich gesehen.
Ein Sarg, der irgendwie einen Meter groß ist, ungefähr, was weiß ich so. So, aber ist das nicht genau das Gleiche auf einer anderen Ebene, nämlich auch künstliche Verknappungen? Ich mache was, was irgendwie Sammler, Raritätswert hat, Leute kaufen es, weiß, also wo bist du denn da anders?
Also ich glaube schon, also A, bin ich in der Durchführung anders. Also das ist eben so, dass ich jetzt den Mehrwert meiner Arbeit bei den Specials zum Beispiel nicht abschöpfe. Also bei dem Sarg konkret war es so, dass die Leute nur das Material bezahlen mussten und freiwillig mir so viel für meine Arbeit geben wollten, wie sie konnten.
Also du bist ja auch sehr transparent. Also zu jeder
von diesen Sachen wird
es erklärt auf der Homepage.
Ich sehe schon einen Unterschied. Und das andere ist nochmal, ich bin ja jetzt dazu übergegangen, alle meine Plattencover selber zu kleben, also weil ich so eine spezielle Verpackung also mir ausgedacht habe. Und das ist ihnen schon, finde ich, ein ganz anderer Aufwand, als einfach beim Presswerk eine andere Farbe zu bestellen und den Leuten zu suggerieren, dass diese andere Farbe dann jetzt besonders viel wert ist. Darum geht's ja. Es geht ja eigentlich darum, wie operiert man? Also das man kann natürlich und die
der ich Kritik weiß schon, was du meinst. Ne?
Auch, man kann jetzt sagen, da macht jemand eine sehr teure Platte, die können sich ja nicht alle Leute leisten und dann ist es sehr leicht darüber, das zu machen. Bei den sehr teuren Platten ist es so, dass es auch immer eine Alternative gibt, die sich jeder leisten kann. So und die meisten Platten sind im Verhältnis zu dem, was sie sind sie extrem günstig. Also wenn man das einzeln kaufen würde und zusammenstellen würde, würden die Leute ein vielfaches mehr bezahlen. So, also das ist ja dann nicht immer nur eine Platte, sondern eben, und bei manchen Platten habe ich auch noch draufgelegt, so damit sie günstig bleiben. Da habe ich gar nichts abgeschöpft. So eher im Gegenteil. Aber nochmal, es ist für mich ein wichtiger Punkt und das, also der Gefahr stelle ich mich natürlich auch, oder das kriege ich ja sehr viel zu hören oder auch konfrontiert, dass es dann immer so heißt, naja, da ist jemand, der weiß jetzt alles besser und der kritisiert und meistens gibt's einen Neidvorwurf. Für mich ist schon entscheidend, wie jemand Geld verdient und ob jemand sozusagen versucht, aktiv mit den Möglichkeiten, die er hat, diese Idee von meinetwegen, lass es Punk heißen, lass es Do-It-Yourself heißen, lass es aber die Idee von einer besseren Gesellschaft weiterzutragen. Und wenn es irgendwann nur noch eine Form von Abschöpfung gibt und für mich nicht mehr erkennbar ist, dass Leute aktiv daran arbeiten, die Gesellschaft positiv zu verändern, ist es für mich privat zumindest abgefrühstückt. Also das, dann gönne ich das Leuten, dass sie sich sehr viele Verdienste irgendwann mal erworben haben. Also Discord ist so ein Label, aber für mich ist es ein museales Label. Das ist so ähnlich wie
der Elvis-Platte. Was mein Problem damit ist, dass ich das Gefühl habe, das ist bei dir ganz viel deine Einschätzung der Sache, ohne dass du das weißt. Das ist viel Unterstellungen, habe ich das Gefühl. Das verstehe ich nicht so richtig so.
Aber nehmen wir die Box, also um die letzte Box von Discord zu machen. Also bei der letzten Box von Discord, habe ich natürlich nicht mit denen gesprochen und sie hätten was anderes gesagt. Aber jetzt pro forma haben sie damit eine halbe Million umgesetzt.
So. Und keine 15.000 gab es davon oder sowas. Ne? Ja.
Die Möglichkeit, sie wurden ein Vielfaches darauf hingewiesen, dass doch diese Box, wenn sie die ins Ausland verschicken und jeder einzeln die bestellt, dass da die amerikanische Post so viel verdient. Ein Zeichen von Discord wären gewesen, wenn sie in jedem Land, mit dem sie sozusagen, wo der erste Typ, der ihre Platten
verkauft hat,
oder Frau, aber war es bei Discord waren es, also, aber lass es meinetwegen in Deutschland Armin von Xmist, dass sie gesagt hätten, das deutsche Geschäft wickelt diese Person ab und profitiert vielleicht auch ein bisschen davon oder kriegt das Geld, was sonst die Post gekriegt hätte. Also für mich ist da das Wichtige, dass dieser Gedanke, dieser Netzwerkgedanke, dieser solidarische Gedanke nicht mehr mitgedacht wird. Der ist in dem Fall einfach egal. Und es wird mit Handling oder sonst was, egal mit was es begründet wird. Und sie kommen damit durch, weil es einfach heißt, naja, aber guck mal, wie wichtig das sind. Das hatte ich auch mal in so einem Chatverlauf mit Christopher. Und mich ärgert das, weil ich glaube, dass da sind wir wieder, das sind ja Symbolfiguren. Und ich glaube, dass sehr viele Leute auf das, was Ian McKay sagt oder was Kathleen Hanna sagt oder so, dass die hören. Die haben ja eine Stimme. Und diese Stimme wird eben für mich, also in meiner Wahrnehmung, viel zu wenig genutzt, im Prinzip sie zu erheben und wirklich auf Missstände oder auf strukturelle Sachen eben aufmerksam zu machen oder sie zu verbessern. Und das, von daher finde ich schon, sollte man die Frage stellen, also das geht ja nicht darum, dass ich ihnen nicht gönne, dass sie so viel verkaufen. Das damit hat das nichts zu tun. So, sondern es hat was damit zu tun, wie das Gesamt, also warum zum Beispiel, und wir reden jetzt wirklich von Vorzeigesachen, also bei Epitaph weiß jeder, dass die A&Rs haben und Leute feuern und so, das weiß jeder, dass das einfach nur ein ganz normaler Betrieb ist, der so funktioniert. Aber jemanden wie Ian McKay, der hat eine Vorbildfunktion, auf eine moralische, also sehr viele Leute berufen sich moralisch auf ihn. Und klar ist er auch nicht der das jetzt annehmen muss wie Jesus und sozusagen auf seinen Rücken da rumpuckeln muss. Ich glaube aber schon, dass man das, also zumindest hört es dann bei mir in der Verehrung auf. Also das ist, warum ich dann auch so anfange, da zu argumentieren, dass ich denke, naja,
Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Diese Kritik, die du da in dieser Box äußerst, die ist jetzt so spontan nachvollziehbar, aber
bei mir fast nicht, ehrlich gesagt.
Ja, so, also ich kann es so einigermaßen nachvollziehen, aber müsste man nicht im Grunde die Leute erstmal mit der Kritik konfrontieren und deren Erklärung abfragen, um es dann beurteilen zu können? Eine Sache, die ich nämlich sehr irritierend finde, gerade in dieser Kritikkultur, die wir heutzutage haben, gerade auf Social Media und so weiter, wo jeder praktisch so ganz schnell seine Beurteilung der Welt oder einzelner Dinge so raushauen kann. Meine Kritik daran ist, dass häufig die Dinge aus der Entfernung und aus dem eigenen Blickwinkel betrachtet, beurteilt und bewertet wird, ohne die gesamten Gedankengänge und Überlegungen und so weiter, die dahinter möglicherweise steckten, zu kennen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Ansatz ist, alles oder so sehr schnell Dinge zu bewerten, zum Beispiel jetzt mit dieser Kritik, die du gerade gebracht hast, ohne zu wissen, was der Gedanke dahinter war, es so zu machen. Dass das viel Porto gekostet hat, das wussten die ja auch. Ne? Haben die das gemacht, um sich selber zu bereichern? Haben die das gemacht, um die amerikanische Post irgendwie so zu stärken? Haben die das aus einer Fahrlässigkeit gemacht? Waren das einfach total unbedacht? Oder haben die vielleicht einfach mal einen Fehler gemacht? Also man weiß es ja alles nicht. Und ich glaube deshalb, ohne die Hintergründe richtig gut zu kennen, finde ich es schwer, so deutliche Beurteilungen aus der Ferne abzugeben.
Also zu den deutlichen Beurteilungen, weil ich das ja, also das ist ja ein Hauptkritikpunkt, der an mich herangetragen wird, wobei wir jetzt ja noch nicht mal Lebenslauf abgearbeitet haben.
Aber lange nicht.
Ich finde es erstmal wichtig, also ich kann sagen, in meiner Wahrnehmung, wenn ich irgendwas aufmache, sehe ich kaum noch eine Kritik. Also ich sehe nur noch Leute, die abwägen und kaum einer geht hin. Also
Ja, aber komm, es gibt wahnsinnig viel Meinung. Das ist ja gerade
Welterklärer und so.
Ich habe ja Meinung ich gehe ja schon hin und sage ganz einfach, ich sehe und das glaube ich, das Recht nehme ich wirklich für mich in Anspruch oder so. Ich gehe immer, wenn ich was sage, gehe ich immer hin und begründe, warum ich die so sehe. Mhm. Da können wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen, aber wenn zum Beispiel wenn ich mit Ian Svesenius spreche, der ja sozusagen verbrannt wurde und der im Prinzip von allen amerikanischen Labels in Stich gelassen wurde, dass die ihr Mund einmal aufmachen und einfach sagen, so war es nicht, das wurde falsch interpretiert, das wurde falsch verstanden, wir stehen zu unseren Künstlern. Wenn das nicht passiert, habe ich auch nicht die Hochachtung dafür, dass jemand 82 einmal eine gute Platte aufgenommen hat. Also ich finde, also da muss man dann auch einfach sagen, die sind ja auch nicht blöd, die vermarkten das auch gut, das ist auch ihr Recht nochmal, das ist auch gar nicht das, dass ich das alles so wahnsinnig, so ist die Welt. Aber ich finde, man kann auch einfach sagen, okay, mir reicht es nicht und ich erwarte einfach von euch als Person viel mehr, weil, und das muss man ehrlicherweise auch sagen, das ist ihr Hauptkapital, damit verdienen sie das Geld. Wenn sie irgend so, also andere verdienen eben mit anderen Sachen ihr Geld, manche mit dumpfen Rumdeutschgebrolle, andere mit einer nachgemachten Laibach-Musik, also andere wieder mit irgendwie, also jeder macht so sein Kram, ist auch alles okay. Aber es gibt Leute, nach denen richten sich nun mal die Leute als moralische Instanzen. Das haben wir ja auch in Deutschland, ganz gewisse Bands, wo ich dann hingehe. Und dann sage ich einfach, wenn das der Maßstab ist, mit dem ihr euch ja auch sozusagen was Teil eures Aufbaus, auch Geschäftsaufbaus ist, dann könnt ihr euch zumindest diese Frage gefallen lassen. Und ich war ja nicht, es haben ja verschiedene Leute angefragt. Also es ist ja jetzt nicht so, es haben ja Leute gesagt und haben gesagt, können wir das nicht machen? Können wir nicht einfach für euch die Arbeit abnehmen, damit es leichter ist? Und
das war dann die Antwort darauf?
Und warum wurde also das? Womit wurde das? Wollten es nicht machen. Ich hatte ja vorher keinen Kontakt. Ich weiß, dass jetzt Iffy zum Beispiel, glaube, angefragt hatte, ob er nicht auch eine Verteilung machen kann und so. Und ich weiß nur, dass ich es also abgelehnt habe. So. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. So. Aber es ist, für mich schmälert das eben dann einfach auch so eine Sache, weil ich denke, naja, es ist eben wieder eine Chance vergeben worden, den Leuten zu zeigen, dass es eben dann doch ein Netzwerk ist, was anders arbeitet als andere. Sondern es ist eben einfach, es zeigt einfach, okay, im Ende, wo ist der Unterschied? Und da waren wir ja vorhin auch, wo ist der Unterschied zu Rock, wo ist der Unterschied zu Schlager, wo ist der Unterschied zu anderen Sachen? Und ich glaube, zumindest so bin ich aufgewachsen, für mich war Punk hatte immer so einen Unterschied. Also immer dieses Nicht-Kommerzielle, dieses zu versuchen, im Prinzip Netzwerke zu bilden, niemanden sozusagen allein zu lassen, Leute mitzunehmen und es, da muss man eben einfach sagen, es gibt Leute, also da gehöre ich jetzt nicht dazu, aber es gibt eben Leute, die sind eine Vorbildfunktion einfach für sehr viele Leute. Und wenn die hingehen würden, also und einfach sagen würden, wir zeigen euch auch heute 2020, auch wenn wir wissen, dass die Zeit sich weiterdreht, zeigen wir, dass man anders Sachen organisieren kann, dass man Sachen anders machen kann, dass wir nicht den kommerziellen Weg einschreiten, wie es alle machen, weil es vermeintlich leichter ist, dann ist das, wäre das auch für viele Leute ein neues Zeichen und eine Inspiration, vielleicht selbst wieder aktiv zu werden. Wann sind
das
die?
Das Ding ist, Gregor, ich bin auf einer, das klingt irgendwie, also auf einer theoretischen Ebene bin ich total bei dir. Aber auf einer praktischen Ebene denke ich mir, also die haben, das ist doch schon alles. Die haben irgendwie ihre scheiß Box für viel weniger Geld verkauft. Die hätten ja auch für doppelt so teuer verkaufen können. Ja. Das ist ja, also weißt du so, und wenn dann Kritik kommt, denke ich mir so, ja, lass, also ist ja, wenn das jetzt nicht alles genauso läuft wie du oder auch andere Leute, es geht ja nicht nur um dich, ne? Ja, ja. Das nicht okay finde, aber es ist ja trotzdem nicht irgendwie, das Problem ist, wenn so Kritik kommt, dann wirkt das eben so, als ob das irgendwie was alles ganz Dramatisches ist. Und mit der Intensität, mit der du dich auch dann da zum Teil auch so vielleicht gefühlt ein bisschen reinsteigst, denke ich mir so, also es ist ja nicht so, dass die jetzt plötzlich alles falsch machen und genauso sind wie, nicht mal, sie sind ja nicht mehr wie die Toten Hosen. So. Nee, das ist ein ganz anderes Level und so. Und mit der Vorbildfunktion weiß ich auch nicht so richtig. Also was ist denn, für wen ist denn Ian McKay 2022 noch ein Vorbild? Also weiß ich nicht. Ich glaube echt für junge Leute nicht mehr. Für alle anderen, die hat er schon mehr als genug getan.
Also, an Inhalten also, so. Weil, nee, man muss ja auch mal sehen, ne? Der Typ ist ja wie viele, nicht wie viele, aber wie einige andere, der Typ ist Millionär, ne? Ohne Zweifel. Und so, die Frage ist ja auch.
Wo ist das Problem?
Nee, ich habe überhaupt kein Problem. Aber jetzt nochmal zu diesem kommerziellen Gedanken. Die Frage ist ja auch, kann man das aus einzelnen Maßnahmen so rauslesen? Oder müsste man nicht, und das ist das, was ich meine, muss man nicht praktisch das gesamte Bild kennen? Denn die Frage ist ja auch, was wird denn mit dem Geld gemacht, was da verdient wird? Kaufen die sich davon neue Lamborghinis? Oder?
Ja.
Ja, vermutlich ja. Zum Beispiel bei Epitaph machen die das zum Beispiel nicht. Ja. Oder finanzieren die damit möglicherweise auch irgendwelche kleineren, obskureren Bands quer, deren Platten sich überhaupt nicht verkaufen?
Er hat ja Discord in den letzten Jahren nicht rausgebracht. Ich glaube auch, ich will mich gar nicht jetzt daran festhalten allein, aber ich glaube, es gibt, bei Ian weiß ich es jetzt nicht, aber zum Beispiel, Kathleen Hanna ist ja zum Beispiel so eine Vorbildfunktion, die ständig kritisiert wird. Ich verstehe zum Teufel nicht, warum im Prinzip die paar Shows, die sie mit Bikini Kill gespielt haben, warum sie nicht einfach gesagt hat, wir machen noch mal eine Tour durch die AZs. So, also sie ist ja auch Multimillionärin durch ihren Mann. Also die haben ja neulich oder letztes Jahr da ihr oder vor zwei Jahren ihr Haus da.
Mit wem ist sie verheiratet?
Ist sie mit dem
Sohn von Donald Trump verheiratet oder
mit den einen von Beastie Boys verheiratet?
Ach, okay.
Und ist auch egal. Das ist
also eine gute Partie.
Ich werf niemandem das Geld vor, aber sie hätte, also das Ding ist, die spielen dann an einem ganz kommerziellen Ort in London, in O2 Arena oder Venue. Dann gibt's zwar ein Do-It-Yourself-Poster, aber das Zeichen, was sie setzen, also was wäre das für ein starkes Zeichen gewesen, wenn sie gesagt hätten, ey, komm, wir machen eine Tour. Nochmal sozusagen zu den Strukturen, wir unterstützen die Strukturen, also das geht nicht immer um die Einzelperson, sondern es geht erstmal zu verstehen, dass, finde ich, so wie ich Punk verstanden habe, für mich immer oder was ich immer spannend fand, ist, dass es um Strukturen ging, also dass Leute im Prinzip ein Konzert organisiert haben, dass das Essen organisiert wurde, dass also alles dieses drumherum, Fanzines und so. Und wir haben jetzt die letzten Jahre, im Prinzip fließt nur noch Geld raus. Und man hat beim Booking die Diskussion, dass zum Beispiel Leute dir in einem AZ absagen, weil ja nicht genug Leute vielleicht kommen. Und zwar, also und früher wurde einfach, okay, deine Band gefällt mir, wir machen es so. Also dieser Aspekt hat gar nicht mit reingespielt. Und der
ja, aber im Bikini kannst du heutzutage doch nicht im AZ irgendwie buchen, weil dann passen ja nicht genug Leute rein.
Nee, weil sie nur eine Show spielen, dann müssten sie eben auch.
Nee, aber die können jetzt, aber das muss man ja auch mal realistisch sagen. Ja, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen Bikini Kill ziehen. Du kannst jetzt ja auch nicht sagen, dass sie dann an jedem Ort 5 Shows hintereinander spielen müssen, nur um den um den ja, ich, Nachfrage ich zu stellen. Ich verstehe ihn ja grundsätzlich auch, aber das, was er sagt, ist ja im Grunde das, und jetzt dreht sich der Kreis wieder, das, was die Toten Hosen machen, wenn sie hier im SO 36 spielen, oder das, was die Ärzte machen, indem sie ihre Berlin-Tour machen, wo sie in jedem Schrammelladen in Berlin hier jetzt spielen dieses Jahr, um den zu unterstützen.
Leider nicht im Koma F.
Nee, das aber im Schokoladen
gefunden. Im ist auch nicht viel größer.
Nee, Schokoladen ist, glaube ich, nicht viel größer. Nee. Dass sie nicht im K19 spielen, ist auch noch
ein Skandal.
Aber trotzdem ist das ja eigentlich der Gedanke, wo die sagen, hier, wir sind in diesen ganzen kleinen Läden irgendwie aufgewachsen und wir unterstützen die jetzt auch und spielen so. Ja, also die Ärzte haben es also verstanden. Ich
will doch erwähnt wissen, ne, dass
ich will das jetzt erst beantwortet haben. Machen die Ärzte es richtig?
Ich finde, die Beweggründe sind andere, aber ich finde generell solche Sachen erstmal grundsätzlich gut, um im Prinzip wieder Geld in Strukturen fließen zu lassen, die dieses Geld, aus denen man gewachsen ist. Das heißt, wichtig ist, finde ich, immer für eine Szene, dass eine Szene auch agieren kann, dass alle Beteiligten, die aktiv sind, auch im Prinzip davon partizipieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, sie machen das richtig, weil durch diese Aktion im Prinzip Gelder zurückfließen an kleine Clubs, an Veranstalter und damit im Endeffekt auch wieder Kulturarbeit und politische Arbeit geleistet werden kann. Also und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass einfach nicht immer Gelder rausfließen aus einer Szene, sondern dass,
das verstehe ich total,
dass die Gelder im Prinzip in der Szene bleiben, so weit wie es geht. Also man kann sich natürlich nicht von allen Zwängen frei machen, aber es ist ein wichtiger Aspekt, dass im Endeffekt also für mich ist das ein sehr sehr wichtiger Aspekt.
Ja, und der andere Punkt, den ich wie gesagt noch erwähnt wissen will, zumindest natürlich, also auch wie gesagt, es ist ja nicht mehr 1980 und auch nicht mehr 1990, sondern es ist eben 2022 und die Welt ist eine andere und Themen, die früher halt einfach auch nur in ganz kleinen subkulturellen Zusammenhängen diskutiert wurden, sind halt einfach viel mehr Mainstream geworden, was auch total gut so ist, ne? Und das ist irgendwie sowas, dass auch eine Message, die Bikini Kill in den 90ern hatte, halt jetzt einfach nicht mehr nur die Leute im UC Göttingen und anderen interessiert, sondern eben viele tausend mehr, ist ja eigentlich erstmal total gut, dass eine Entwicklung da ist, dass viel mehr diskutiert wird, ne? Dass irgendwie, also alle Themen, die halt, wo wir natürlich, glaube ich, als in dieser Szene groß gewordene Menschen das Gefühl haben, die sind uns irgendwie wichtig, ne? Auch politische Themen, ne? Irgendwie Antisexismus, blablabla, bla, bla, alles, was dazugehört, Antifa-Kram sowieso, dass das eben nicht mehr nur in kleinen Zusammenhängen stand, ist ja erstmal total gut und richtig und wichtig. So. Aber gleichzeitig hat das natürlich irgendwie, weil deine Kritik kommt ja grundlegend immer aus so einer, es geht ja nicht um Inhalte, sondern viel um genau das, was du eben gesagt hast, dass es irgendwie natürlich um kulturelle Strukturen geht, die halt wichtig sind, da bin ich total bei dir. Ne? Das braucht das Kleine, es braucht das Unkommerzielle, es braucht irgendwie jedes Kack-AZ in jedem Dorf im besten Fall, so, ne? Wo eben Kultur stattfinden kann, die eben total, die erstmal nicht gewollt ist, die vielleicht im besten Fall auch nochmal anecken kann, wenn das 2022 noch möglich ist. Und dass schnell sowas da rausgezogen wird und ignoriert wird und das als Sprungbrett genutzt wird. So, ne? Von irgendwie so, ich nehme das, um irgendwie groß zu werden. Das war, glaube ich, auch die Kritik, die du an diese Antilopen-Gang-Geschichte hattest. Die haben so die AZ-Strukturen benutzt, um dann rauszukommen und jetzt danach sind dir denen gefühlt scheißegal. So. Und das ist, glaube ich, kann man das so als Kern deiner Kritik an dem, was größer wird, zusammenfassen? Oder wird dir das nicht gerecht?
Als Kern weiß ich es nicht, aber es ist schon ein wichtiger Aspekt. Also es ist ein wichtig. Also für mich ist sehr wichtig, warum Leute was tun. Mhm. Also das eigentliche Produkt, um es mal so zu sagen, ist dann ein Fragment. Ob das Produkt jetzt eine Band ist oder eine Platte oder so, das ist erstmal so dahingestellt. Also mir ist schon sehr wichtig die Intention, warum Leute was tun, was das eigentliche Ziel dahinter ist. Und das ist natürlich schwierig, weil man hat es immer mit einer Vermischung von verschiedenen Aspekten zu tun. Und ich gebe in dem Punkt natürlich recht, dass das, was ich sage, erst einmal auch immer so hart formuliert ist, dass das natürlich sehr schnell erstmal auf so eine Gegenwehr stößt, weil das vom Kopf stößt. Ich habe auf der anderen Seite, wie gesagt, mein Gefühl ist, dass sowas
gar nicht mehr... Stichwort Besonnenheit, ne?
Ja, ich habe aber auf meiner Seite eben das Gefühl, dass wir, wenn ich Sachen begegnen, sehr oft eher das Gegenteil da ist, dass mittlerweile alles entschuldigt wird, was Leute machen, und dass eben nicht mehr die Frage gestellt wird, was passiert denn? Und wie oft, also ich nenne ein anderes Beispiel, wie oft hat man gehört, Bands, also seit den frühen Major-Labels sind nicht gut. Dann gehen die Bands zum Major-Label, nach ein paar Jahren gehen sie wieder und erzählen, ja, das war nicht gut für uns. So, und das hat man mit sehr vielen anderen Sachen dazu. Und da ging es eben dann nicht in dem Moment darum, ja, was bedeutet denn eigentlich zum Beispiel ein Major-Label? Wie ist in Deutschland die Radioverteilung? Wie ist die Verteilung von Geldern? Kann man als Punkband, sollte man das machen? Sollte es nicht wichtiger sein, andere Strukturen zu machen? Das heißt, das ist so ein bisschen sozusagen... Wasser predigen, Wein saufen mäßig. So, also ohne der einzelnen Band jetzt zu unterstellen, dass sie damit super reich werden. Also das ist es gar nicht. Man unterstützt aber Strukturen, die man ja eigentlich bekämpfen will. Und ich kann doch nicht, wenn ich, und nochmal, und deswegen ist so dieses Bikini-Kill-Beispiel eben auch schon für mich entscheidend, weil auch mit ihrer anderen Band, Le Tigre zum Beispiel, ja, da hat sie in Hamburg auf Kampnagel gespielt, also ein Kulturzentrum, was gut gefördert wird. So, sie ist eben nicht zum Beispiel, meinetwegen, ins Hafenklang gegangen oder sonst sowas, und es sind genauso viele Leute gekommen. Es gibt andere Leute, wo das auch so stattfindet, also wo dann im Prinzip der Booker oder so, wenn du meinetwegen, je nachdem, was das für eine Band ist, so, also ich brauche keine Punkband über Live Nation gebookt zu haben, zum Beispiel. Und das sind so ganz viele Widersprüche, wo aber erstmal wichtig ist, überhaupt darauf hinzuweisen und den Leuten einfach zu sagen, Leute, ist das jetzt wirklich das, was ihr wollt? Und das nicht einfach immer so wegzufrühstücken, sondern dass die Leute auch mal merken, ey, eigentlich stimmt's doch, wenn jetzt auf einmal ein Konzert in einem kleinen Laden, weil sich große Namen da einbuchen und große Booker zwischengeschaltet sind, auf einmal eine Karte 40 Euro kostet, dann ist eben die Frage, wer kann sich dieses 40 Euro Konzert leisten? Und da ist man auch schon wieder bei so einem Aspekt, wo Punk ja im Prinzip auch mal dafür gestanden hat, dass sich jeder das leisten kann. Also wie gesagt, No Heroes und so. Mhm. Das sind so ganz viele Aspekte, die, wenn man diese Puzzlesteine nachher zusammenfügt, auf einmal merkt, naja, es läuft auf in eine Richtung, die ich für mein Empfinden erstmal nicht für gut halte und wo ich einfach denke, das ist eine Struktur, die da sozusagen aufgebaut wird und die auch Leute dazu bringt, nicht mehr drüber nachzudenken. Also dass es zu einer Veränderung führt. Und das ist eben auch schon klar der Unterschied zu, ich sage jetzt mal, Anfang der 90er, wo ganz viele Häuser besetzt wurden, wo sich Leute Freiräume erkämpft haben. Und wir haben die letzten 5 Jahre, glaube ich, kaum Hausbesetzungen gehabt, wo Leute sich aktiv für Räume eingesetzt haben, um die, also wir reden von einer kulturellen Nutzung, von einer politischen Arbeit. Und manchmal war das in Großstädten der Fall und es gab auch viel Solidarität. Aber zum Beispiel diese Räume sind sehr, sehr wichtig, dass Leute sich einfach ausprobieren können, dass Leute Fehler machen können, dass was Neues entstehen kann. Das ist sehr schwierig an kommerziellen Orten. Und deswegen ist es wichtig, diese Strukturen zu stärken. Und deswegen ist zum Beispiel auch, ich sage das jetzt mal, ein antikapitalistischer Feminismus wichtig. Und deswegen ist es ein Zeichen, wenn man als Ikone, sage ich mal, wenn man dann versucht, Wege zu wählen, um möglichst viel unkommerziell an Leute heranzukommen, um sozusagen das auch zu vermitteln. Und das ist natürlich.
Okay, habe ich verstanden, aber könnte man das nicht eigentlich auch anders sehen? Und zwar folgendermaßen. Die Band Bikini Kill, wenn die heute spielt, ist es ja nicht mehr die gleiche Band wie früher. Ne? Du hast es selber gesagt, irgendwie die sind älter, die sind irgendwie mit einem Beastie Boy verheiratet und so weiter. Die müssen es ja noch nicht einmal so tun, als wäre es noch die gleiche Band. Und die spielen überwiegend, ich weiß, die haben vielleicht auch eine neue Platte rausgebracht, glaub, weiß ich nicht genau, aber spielen irgendwie die alten Songs. Das ist mehr oder weniger eine Nostalgieveranstaltung. So. Und die Leute, die damals Fans waren, Ja, und die das oder die sie damals berührt haben, die Impulse, die sie in ihrer Jugend gesetzt haben, die haben also die haben ihre Leistung erbracht, könnte man ja auch sagen. Die haben das geliefert. Und die Leute, die sie inspiriert haben und den praktisch den Samen, den sie so in die Welt hinausgetragen haben in verschiedenen Welten, das ist ja weitergesprossen. Und die Leute, die damals waren, die sind vielleicht Architekten geworden, Mediziner, die haben auf anderen Wegen irgendwie ihr Geld verdient und
vielleicht so. Auch einen guten Eindruck hinterlassen auf der
und
Welt.
Und vielleicht auch einen guten Eindruck hinterlassen. Da könnte man ja auch hingehen und sagen, ach, kommt, wenn ihr jetzt 40 Jahre später, 30, 20 Jahre später das nochmal macht, fuck it, verdient so viel, wie ihr wollt. Ihr müsst jetzt nicht mehr irgendwo in irgendwelchen AZ-Hinterräumen auf Isomatten schlafen, sondern ihr habt euren Dienst geleistet, jetzt dürft ihr es euch auch mal gut gehen lassen.
Du beschreibst gerade den Werdegang der Grünen Partei. Klar, du hast recht, so funktioniert es ja immer.
Und genau, nee, die Frage ist, meine Frage ist, könnte man das nicht auch so zulassen, ohne das zu kritisieren? Könnte man nicht sagen, okay, du bist jetzt, ich weiß nicht, wie alt Kathleen Hanna ist, vermutlich Mitte 40 oder sowas, reicht, du musst es jetzt nicht mehr, du musst nicht mehr, das sollen jetzt jüngere Leute machen, ja. Du musst denen nicht auch noch, die nicht immer noch unter die Arme greifen.
Ich glaube, man unterschätzt, also nochmal, das ist, also.
Also verstehst du meinen,
ich verstehe das Argument, ich glaube nur, dann sollte man es ganz lassen. Also zum Beispiel, deswegen finde ich gut, dass Minor Threat nicht mehr auftritt oder auch Fugazi, also man soll es entweder ganz lassen, wenn man sich aber rausbewegt, sollte man schon wissen, was das für einen Eindruck hat. Und ich kann zum Beispiel sagen, dass sehr viel aus dieser, und also diese, zum Beispiel, was im Grunde ja auch ganz gut ist, dass sich sehr viel darüber Gedanken gemacht wird, dass zum Beispiel mehr Frauen auf die Bühne kommen und. Aber die Diskussion, das kann Jobs bestätigen, die gab es schon 93 im AZ. So, und auch nicht zu knapp. Und das war jetzt in Kassel noch mal ein bisschen anders gelagert, wo ich Konzerte gemacht habe. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich zum Beispiel jetzt das Gefühl habe, auch wenn ich Diskussionen habe, dass man zum Beispiel da eine Szene hat, die Anrede sehr wichtig ist, aber zum Beispiel Kapitalismus überhaupt kein Problem mehr darstellt. Und das ist eben für mich, da für mich die richtige Anrede nicht ganz so wichtig ist, weil ich privilegiert bin, es ist natürlich für mich ist sozusagen das Grundübel ein Grundübel ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Und deswegen ist es so ein Thema, was mich einfach beschäftigt und wo ich die Leute, die mir sehr viel bedeuten, weil ihre Arbeit mir sehr viel bedeutet ist, wo ich eben auch hingehe und einfach sage, deswegen würde ich mir das anders wünschen und deswegen gibt es andere Bands, an die ich diese Ansprüche auch gar nicht stelle, weil es mir von vornherein egal ist. Und ich glaube, und das ist aber auch ein wichtiger Aspekt, also wie gesagt, wir sind ja jetzt noch gar nicht zu dem Lebenslauf gekommen, wo es ja eigentlich drum geht. Ich hab Subkulturforschung in Kassel studiert bei Rolf Schwender. Und da ist eben auch ein Punkt, wenn man verschiedene Jugendkulturen begreift, ist es eben so, dass warum zum Beispiel in manchen Punkten Leute sich nicht mehr engagieren, ist, dass sie das Scheitern der älteren Generation sehen. Und das Versagen der eigenen Eltern. Und weil im Endeffekt manche Leute das dann doch nicht durchgezogen haben. Und es gibt ja Beispiele, wo Leute, also eine Band, die ich sehr verehre, Dead Moon zum Beispiel, die das bis zum Ende durchgezogen haben. Und nicht, weil sie es mussten oder so, sondern weil sie es wollten, weil sie verstanden haben, dass das sozusagen auch, also dass es wichtig ist, dass es anders funktioniert. Also man, das ist ja nicht, also man kann, hätte auch in einem AZ, in einem stinkenden, für eine sehr berühmte Band ein Hotelzimmer oder privat was Schönes organisieren können, dass die gut schlafen können. Es wäre auch schon, das wäre in Groningen, was einen großen Saal hat oder meinetwegen, man hätte auch, also man, es gäbe ja Möglichkeiten oder man organisiert einen freien Platz, wo dann eben 5000 Leute zuhören können oder so. Also es gäbe ja Möglichkeiten, wenn man wollte, Wege zu finden, das, was man eigentlich möchte, zu vermitteln. Das, was ich eben schade finde, ist, dass diese Zusammenhänge viel zu oft unbeachtet bleiben. Deswegen diskutiere ich da auch so vehement, weil da geht es nicht darum, diese einzelne Person an den Pranger zu stellen. Das kommt natürlich so rüber, weil man auch ein Beispiel doch, braucht. Ja.
Sonst nee, das verstehe ich schon, dass das so, sondern, der Aufhänger ist für eine grundsätzliche Aussage. Das verstehe ich schon.
Es geht für mich wirklich darum zu sagen, okay, also die Welt ist an einem ganz gewissen Punkt, also jetzt auch mit diesen ganzen Kriegen, mit dem Hunger, dass zum Beispiel wir so abhängig sind von ukrainischen Weizen, dass jetzt sozusagen eine Welthungerkrise droht. Das hat auch was mit der Produktionsart zu tun, wie wir produzieren. Das hängt alles zusammen. Jetzt zu sagen, Putin lässt das Weizen nicht raus, ist ein Aspekt, der stimmt. Der andere ist aber im Prinzip Anbau von Monokulturen gefördert durch kapitalistische Strukturen. Und genau an solchen Punkten, also das kann man im Großen sehen, das kann man im Kleinen sehen, betrifft das jede Szene. Und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil sonst irgendwann alles egal ist und dann ist sozusagen diese Musik, weil das die Frage am Anfang nach dem Inhalt war, ist dann eben einfach nur noch Unterhaltung und sie hat eben nicht mehr diesen Inhaltspunkt, der dazu führt, dass Leute über ihr eigenes Denken nachdenken und ja versuchen, ihr eigenes Denken zu verändern. Wie zum Beispiel bei mir das Bikini Kill Teen Trash Konzert in Göttingen damals viel verändert hat. Ich hab nach dem Konzert sehr lange auch über Sachen nachgedacht, die für mich vorher selbstverständlich waren, wo ich gedacht habe, scheiße, man verhält sich verkehrt und deswegen ist es eben, man denkt immer, das ist nicht so wichtig, es ist aber wichtig. Und die Vorbildfunktion von vielen Bands, die ich jetzt auch angesprochen habe, die groß sind, ist im Prinzip für die meisten jungen Leute, die frisch dazukommen und keine Ahnung haben, und das merkt man sehr oft bei Leuten, die ihr auch interviewt, so, wenn sie ein bisschen jünger sind, geht es dann eben darum, ja, wir sind reingekommen mit den Toten Hosen und wir haben das und wir haben das und man hat, es gibt überhaupt nicht, und es geht jetzt nicht gegen die Toten Hosen, aber es gibt überhaupt nicht diesen wirklich
massiven. Auf die Toten Hosen lassen wir hier gar nichts kommen.
Nein, die sind so wie Andy Borg, das ist alles okay, das unterhält und ist, das ist ja auch gut nach dem Feierabend.
Ja, wir verstehen, ich glaube, wir haben das schon Leute, verstanden. Wir müssen machen jetzt mal einen Cut.
Ja, ich will auch einen Cut machen, weil ich glaube, die Kritik ist, das genau. Ist gut und ich finde das total gut, guten Food for Thought. Ich glaube, der einige Leute nochmal anders zum Nachdenken kriegen kann und danke dir ausdrücklich dafür. Aber ich würde tatsächlich auch nochmal tatsächlich so ein bisschen, weiß gar nicht, ob wir das noch schaffen, dein komplettes Leben durchzugehen.
Ich hätte einen Vorschlag.
Ja, bitte.
Und zwar, ich würde gerne das Leben von dem Punkt, an dem wir eben abgewichen sind, ne? Bis zur Gründung deines Labels.
Das ist doch dann schon fast.
In 5 Sätzen haben.
Ja, das geht schnell. Ich bin 93 nach Kassel gezogen, habe in Kassel Sozialwesen, Soziologie, Politik und Philosophie studiert, habe das 28 Semester, glaube ich, habe ich studiert, habe es nicht zu Ende gemacht, weil ich Studenten nicht ertragen konnte,
vierte Satz übrigens von 5.
Ja, 93 mein erstes Label gegründet und dann 98 Sons of Subterranea.
Ach, gut. Dann sind wir jetzt doch mal an einem neuen Punkt angelangt, oder?
Genau. Und ich finde, wir müssen natürlich auf jeden Fall über das Label reden, weil ich habe es schon in der Einleitung gesagt, es ist ein spannendes Label auf jeden Fall, so, was nach wie vor betrieben wird. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt alle schon so ein, oder die ich vorher noch nicht kannten, haben noch mehr einen Eindruck von dir, was dich antreibt, dass du jemand mit viel Haltung, mit hohen Ansprüchen an vieles ist, so. Wie ist es überhaupt möglich, dass das Label irgendwie mit einem Satz zu beschreiben? Oder vielleicht kannst du versuchen, so die Entwicklung, die es für dich auch in seiner Bedeutung für dich genommen hat, irgendwie so mal durchzuführen? Also was war es am Anfang und was ist es vielleicht dann? Über was ist es zu dem geworden, was es jetzt ist und was ist jetzt?
Also am Anfang
jetzt war... Jetzt ist es ja rein kommerziell, oder? So war das doch. Habe ich es so, oder?
Ja, da ich...
Nur abschöpfen.
Also es ist... Es, also angefangen hat es eben, ich habe in Kassel, hatte ich habe ja eine Radiosendung da gemacht, habe viel im Haus Konzerte organisiert, war im Prinzip eingebunden in die subkulturellen Punkstrukturen von der Stadt und habe dann im Endeffekt eine Single gemacht mit einer befreundeten Band, dann eine LP mit einer anderen befreundeten.
Was ist die Prison 11 Single?
Nee, das war Slice 49 und Prison 11 war die LP.
Slice 49, also war so eine amerikanische Band, oder?
Nee, das war, die klang ein bisschen wie so Misfits Tanzig. Aber
ja, ich habe die, glaube ich, sogar noch, die Single.
Und dann war eben Prison 11 mit Kai-Uwe Schönewolf hier von Maniacs.
Genau.
Und dann hatte ich das mega Glück, Martin Rabitz aus Berlin kennenzulernen. Und mit ihm habe ich zwei Sampler gemacht, Instant Assholes, wo wir Garagenpunk, sozusagen zwei Garagenpunk-Compilations gemacht haben. Und das war so ein bisschen die Tür nochmal, was ich vorher eben schon hatte. Ich bin noch einen Schritt zurück in Kassel. Als ich nach Kassel gezogen bin, bin ich immer dann ab da mit Dogfood Five zu Konzerten gefahren und hatte dadurch auch noch mal so einen riesen Fundus an Garagenpunk, an dreckigen Funk, an dreckigen Soul, also ganz unterschiedlicher Musik. Und habe auch, um sozusagen über die Runden zu kommen, für Malibu gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, diesen Katalog.
Na klar.
So, und die hatten ein bestechend gutes Angebot. Und zwar konnte man, wenn man die Kataloge verteilt hat, hat man 50 Mark bekommen und konnte für die Hälfte des Preises einkaufen. Ah. Dann habe ich gleichzeitig noch Göttingen ausgetragen, weil das Semesterticket ja nach Göttingen ging. Und dann hatte ich 100 Mark und konnte aber sozusagen noch für die Hälfte des Preises immer einkaufen.
Das heißt, du konntest für 200 Euro einkaufen?
Mark. Und die Platten, die ja sehr günstig waren bei Malibu, habe ich dann aber auch eben noch für sozusagen die Hälfte bekommen. Mhm. Und habe da natürlich mich knallhart durch alles durchgearbeitet, was es gab, und habe das so benutzt. Und im Prinzip hat dann das Label angefangen, auch weil ich kein Instrument richtig spielen konnte und auch natürlich dabei sein wollte, Leuten helfen wollte, das irgendwie spannend fand und da so reingerutscht bin. Und es war am Anfang im Grunde das meiste im Prinzip so Punkrock zuzuordnen, Garagenpunk und hatte dann so relativ schnell, Arish ist ja da geblieben mit nach den Space Shits Tour und habe dann die King Khan-Platte gemacht, hatte mit Frankie Stubbs von Leatherface, weil ich großer Leatherface-Fan bin, die Solo-Platte gemacht und bin dadurch eben so hatte einen guten Freund, der mir sehr viel geholfen hat, Richie von Screaming Apple Records, hatte dadurch auch einen großen Power-Pop-Anschluss im Endeffekt und bin da im Endeffekt, habe ich es angefangen, dass es so ein bisschen breiter geworden ist, was Gitarrenmusik, ich sage jetzt mal punkrockige Gitarrenmusik anbelangt, ist und habe da eben rausgebracht, was mir gefallen hat. Von manchen Sachen wurde mir abgeraten, von anderen Sachen wurde ich sozusagen animiert, das zu machen. Ich habe dann immer noch die Bands gefahren, habe auch die Touren organisiert, bin dann sozusagen die Touren mitgefahren, bei den Gürgan-Renns zum Beispiel. Und im Anschluss habe ich dann Elgo Apostantim eingeladen und wir sind dann noch durch Europa getourt.
Das ist so geil. Ich kenne keine Band, die du in den letzten 3 Minuten genannt hast. Kennst du die alle?
Schon.
Alle, ja.
Nicht alle, aber vieles, ja.
Und
aber auch nur, weil ich Gregor kenne, glaube ich.
Also der Vorteil eben, um das so ein bisschen zu verstehen, der Vorteil, den eine Stadt wie Kassel hatte, war, also Kassel hat eine sehr gute subkulturelle Szene gehabt. Also dort, wo ich gelebt habe, das war nachher in einem Haus, wo sehr viele Leute oder fast alle Leute Punkrock gehört haben auch. Das Haus, was es jetzt leider nicht mehr gibt, war ein Ort, wo man selbstbestimmt Konzerte machen konnte. Der Vorteil war, es war nicht wie ein AZ, dass es ein Plenum gab, sondern wenn man gesagt hat, ich mache ein Konzert, konntest du das Konzert machen, musstest es in einigen verantwortlich durchführen. Essen kochen, Einlass machen, Bier ausschenken, Klo putzen am Ende und. Also alles. Und dadurch hat man aber eine ganz andere Form gehabt und das nicht so groß war wie Hamburg, Köln oder Berlin, hattest du im Prinzip den Vorteil, weil jede Band irgendwie durch Kassel durch musste, dass die Leute dort im Prinzip angehalten haben und auch die Kasseler zu fast jedem Konzert hingegangen sind. Das heißt, du hattest nicht so ein szenetypisches, ich gehe nur zu dieser Form Konzert, weil du ein Überangebot hattest, sondern du bist einfach, weil nichts los war, bist du hingegangen. Und es war zwar fast jeden Abend was los und dadurch hat man aber im Endeffekt sehr viel unterschiedliche Sachen gesehen. Also ich hatte... Weil ich mit E80 befreundet war und den Frank Bolz, den alten Mischer, kennengelernt habe, der hatte mich dann einmal angerufen, hat gesagt, ey, das spielt Hammerhead und Chaos, also die amerikanischen Hammerhead und Chaos, und dann war, ich glaube, 94 war die Tour, und dann war ich bei dem Konzert, und das zum Beispiel hat so auch den Kosmos über Musik zu denken völlig verändert, weil ich vorher noch nie eine Band gesehen hatte, die so brachialen Lärm veranstaltet, also auf so einer hohen Vollendung. Und ich bin im Prinzip, um es kurz zu machen und um dann noch sozusagen anders einzusteigen zum Label, ich bin aber mit fast all meinen Projekten immer gescheitert. Also es war nie so ein Label, wo sich 1000 Leute draufgestürzt haben und gesagt haben, ey, wow, das ist cool, so, weil ich auch die Art...
Aber woran liegt das denn aus deiner Sicht? Also, kannst du jetzt erklären?
Ja, ich glaube, das ist sehr anstrengend. Also ich bin nicht, also sagen wir mal so, man, ich glaube schon, dass ein paar Leute schätzen, was ich sage, aber das ist natürlich auch der Partysprenger. Also du willst nicht jemanden wie mich auf einer Party haben, der dann im Prinzip mit Leuten anfängt, über ein Thema zu diskutieren und sich so reinhängt, dass die, da wollen die meisten Leute eben entspannen. Und ich glaube, dass viel von dem, was ich sage, wenn man mich nicht mag, natürlich auch falsch ausgelegt werden kann oder auch manchmal falsch ankommt. Und ich das auch natürlich auch Fehler gemacht habe, nicht manche Sachen. Also ich habe kein Problem, einen Fehler zuzugeben, wenn ich verkehrt denke oder so. Das macht mir nicht viel aus. Aber das ist natürlich, das ist eben sehr hart, das ständig sozusagen vor dir zu haben. Auf der anderen Seite gab es immer genug Leute, die mich unterstützt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, also ich bin nicht der totale Schreck, aber das, wie ich über Dinge denke oder auch wie ich über Musik denke, ich war nie Teil einer richtigen Szene. Also ich war immer draußen und ich habe natürlich immer versucht, Teil davon zu sein, aber war ich nie, weil ich im Endeffekt das, was mir im Kopf rumgeht, nirgendwo, also die meisten Leute können damit nichts anfangen. Das ist denen zu viel. Das ist zu viel drüber nachdenken über ganz gewisse Sachen und so. Es ist auch nicht so
schlimm. Macht dich das eigentlich einsam irgendwo?
Ja, klar. Also ich wäre nicht unbedingt, wenn irgendwo eine Party ist, angerufen und gesagt, ey, komm mal vorbei. Also
wir haben dich angerufen.
Das habe ich, ich habe damit meinen Frieden gefunden, weil es
ja gut, aber hast Leute, du ihn letztes Wochenende auf deine Geburtstagsparty eingeladen? Nein. Warum? Nicht. Weil du ihn als zu penetrant empfindest.
Ja, nein, ich glaube, es gibt Leute, die mögen mich, und ich habe auch ein paar Freunde oder Leute, die ich auch als Freund bezeichnen würde und wo ich auch froh bin. Also ich bin jetzt rein mit meinem Leben, aber ich habe das lange natürlich vermisst, weil ich mich schon in vielen Punkten verkehrt verstanden gefühlt habe. Aber das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Lernprozess, und das ist, ich was soll man da sagen? Da kann man, das ist müßig. Da muss man viel an sich selber arbeiten oder muss auch lernen, einfach mal schneller Entschuldigung zu sagen oder zu vermitteln. Jedenfalls war es so, dass dadurch, dass ich das Label nie irgendwas hatte, was sich so mega gut verkauft hat. Ich auch, und ich sowieso immer unterschiedliche Musik gehört habe, hatte ich dadurch die Möglichkeit, mich eigentlich auch immer auszutesten, weil ich eben nicht auf irgendwas festgelegt war. Also von
mir. Automatisch aber mit wahnsinnig vielen Leuten in Kontakt. Ich meine, wie viele Releases gibt es inzwischen?
220 ungefähr.
200. So, und das ist ja, gibt ja jetzt für jeder jede Band mindestens eine Person, mit der du enger zu tun hast, plus irgendwie so ist das, da, meine, klar ist das irgendwie auch erstmal eine in Anführungsstrichen Geschäftsbeziehung, so, ne, beziehungsweise eine Zweckbeziehung, aber da ergeben sich ja mit Sicherheit auch, gerade wenn du länger mit Leuten zusammen bist, auch schon auch sowas wie Freundschaften draus. Ne?
Ja, also ich bin mit, also was für eines der größten Geschenke für mich ist, ist eben wirklich die Freundschaft zu den Columpi Neckties. Also
dänische Band, ne?
Dänische Band, also A, weil ich großer Olsenbanden-Fan bin, aber auch weil die mich auch immer so genommen haben, wie ich war. Mhm. Also ich fahre auch alle Touren mit ihnen. Also die Touren wurden auch geplant, dass wir immer sozusagen gemeinsam fahren konnten und alles. Und ich bin, also es ist immer schwierig zu sagen, was ist ein Freund so. Also, ja, also ich bin sehr eng und ich bewundere sehr den Beatman. Also ich habe dem sehr viel zu verdanken. Das ist sehr, sehr schwer. Natürlich ist es, wenn man mit zum Beispiel mit einer japanischen Band oder mit einer amerikanischen Band zu tun hat, kann man das auch als Geschäftsbeziehung bezeichnen, dann, was es natürlich für mich nicht sein soll oder will, aber da bin ich auch, sozusagen, also da habe ich jetzt mittlerweile auch einen anderen Blick drauf oder mit dem, was ich mache und kann das schon ein bisschen trennen von einer reinen Freundschaft. Also es war bei die ersten Jahre so, dass ich wirklich nur mit Freunden was machen wollte und mir das wichtig war. Und das ist jetzt nach den auch paar Mal Scheitern von zu viel gewollt, habe ich jetzt nicht mehr an jeden den Anspruch, dass sozusagen, mit dem ich eine Platte veröffentliche, dass er mein Freund ist. Ich möchte natürlich, dass man ein gutes Verhältnis hat und dass man sich mag, aber das Problem ist eher, dass das so viele unterschiedliche Szenen sind, dass viele Leute, also da ist man vielleicht bei so einem Problem, um das mal eher zu beschreiben, für die, die es nicht wissen, also es ist eben, also klar, Punkrock haben wir erwähnt, es gibt Pop, es gibt Soul, es gibt verschiedene afrikanische Musik, es gibt Klassik, es gibt Noise, es gibt Powerpop, es gibt 60s, jetzt fällt mir
alles.
Also es gibt natürlich noch für mich einen roten Faden in der Musik, also warum ich gerne mit einer Band zusammenarbeiten will. Aber sehr viele Szenen berühren sich gar nicht. Und auf der anderen Seite gibt es dann so Erlebnisse, wie als ich Amos gemacht habe, den ihr ja auch schon erwähnt habt. Mhm. Dass die Leute vom Hafenklang, die haben ihn eingeladen auf die Fusion und dann haben sie ihm eine Sänfte gebaut, haben sich verkleidet und haben ihn auf dieser Sänfte vor seinem Auftritt über die Fusion getragen, hin zu seinem Auftrittsort und dann ist er auf die Bühne und ist gestartet. Und das gibt einem natürlich ein ganz anderes Gefühl von ernst zu nehmen, weil Amos zum Beispiel von vielen eine Zeit lang nicht ernst genommen wurde oder Leute konnten nicht verstehen, dass jemand, der Popmusik macht, also gerade speziell in der Punk-Kultur ist das eben auch so ein großes Problem, dass oftmals nicht verstanden wird, dass eben Leute, die sozusagen andere Musik machen, auch nicht kommerziellen Anspruch haben können und oder anders arbeiten können und trotzdem genauso eine Kritik formulieren können. Daran sind wir natürlich auch gescheitert, weil wenn er auf einem anderen Label gewesen wäre, hätte er ein Vielfaches verkauft und bei mir natürlich nicht.
Oder so. Warum eigentlich natürlich bei dir nicht?
Weil ich nicht die Strukturen habe, also das hat lange gebraucht, um das zu erkennen. Ich habe nicht die Strukturen, eine Band mega groß zu machen.
Aber ist es nicht heutzutage so, dass man sich dann auch entsprechend Struktur dazu buchen, kaufen kann?
Nein, also du kaufst zum Beispiel, also um ein Beispiel zu nennen.
Promo-Kram meinst du, oder was, Christoph?
Wie bitte?
So Promo-Agentur-mäßig oder sowas.
Promo, Vertrieb, nee, so, also.
Ich sehe es anders. Also wenn du zum Beispiel eine Band hast, um ein Beispiel zu nennen, weil er wirklich weltweit bekannt ist. Wenn Paco auf La Vita eine Band rausbringt und ich würde auch diese gleiche Band rausbringen und die Band ist noch nicht mega bekannt, dann ist, ist das, was Paco verkauft, mindestens verkauft er doppelt so viel wie ich. Einfach weil die Leute wissen, was sie da bekommen, da hingehen, das mitnehmen und die Leute zu überzeugen. Also ehe man eine Platte von mir kauft, hört man rein, vielleicht ist man neugierig, aber du hast kaum einen Blindkäufer. Du hast auch, also dafür bin ich viel zu wenig in jeder Szene wirklich vernetzt und bekannt, dass jemand sagt, ey, der macht was, das müssen wir jetzt unbedingt ausprobieren. Und das ist auch, das betrifft jetzt nicht nur Punkrock so, das betrifft auch meinetwegen den Roots- und Hybrid-Bereich, also allgemein als World Music bekannt. Also da ist das gleiche Problem oder generell in Sachen, dass die Leute, den Leuten hilft es, wenn sie sozusagen, wenn ein Label einen sehr eng gefassten Spielraum hat, weil es dann einfach leichter ist, das zu machen. Also es sind so strukturelle Sachen. Es ist zum Beispiel so, auch wenn du, das war schon früher so, auch beim Booking in manchen Orten, du hast eben nur manche Bands, die an ganz gewissen Orten gespielt haben. Du hättest nicht unbedingt, das ändert sich jetzt vielleicht, aber du hättest vor 30 Jahren in einem besetzten Haus auch keine afrikanische Band gehabt. So, also das ändert sich jetzt vielleicht, weil viel mehr Leute auch anfangen, afrikanische Musik zu hören oder sich damit zu beschäftigen oder so. Aber das sind einfach so erstmal grundsätzlich strukturelle Sachen, die so sind, wie sie sind. Also dass du die Leute, denen fällt es leichter, wenn sie einfach wissen, was sie kriegen.
Ja, aber ist es nicht so, dass man nicht auch als Label, wenn man praktisch da so ein Nugget an der Hand hat, dass man das, also jetzt benutze ich das böse Wort, das ist ja auch eine Frage der Vermarktung, also wie trage ich es raus? Also es geht ja nicht nur, also ein großer Erfolg entsteht ja nicht nur dadurch, durch so eine Mitnahme, weil Leute das Label gut finden, sondern ein richtiger Erfolg entsteht ja auch dadurch, dass es irgendwie eine Mund-zu-Mund-Propaganda entsteht, sondern dass praktisch eine Nachfrage nach einer ganz konkreten Platte dann besteht.
Ja, also es sind viele Punkte. Also das ist, ich bin weit davon, also man muss eine gute Promo machen heute. So, das ist natürlich, hilft es, aber wenn wir jetzt mal eine verschiedene Bands nehmen, also ich weiß nicht, wie viel Werbung zum Beispiel bei Jobst da ja auch war, bei War Dog. Da gibt's nicht oder Chisel. Also wie viele Werbeanzeigen habt ihr von Chisel gesehen?
Und im Vorfeld
war richtig. Und im Vorfeld war schon klar, natürlich durch Shappy and the Gang oder durch verschiedene andere Sachen, weil Leute in bekannten Bands gespielt haben. Aber war klar, ganz einfach. Da ist so ein Augenmerk drauf. Man folgt manchen Leuten einfach, weil sie, also das ist ja auch normal, das habe ich ja auch. Es gibt Leute, da gucke ich eben drauf, was machen die? Das sind so Strukturen, also das ist so ganz normal. Und man kann dieses Defizit natürlich ausgleichen, indem man sehr viel Geld in Werbung reinsteckt. Weiß man nicht, ob es funktioniert. Ich glaube eher, dass bei den Sachen, die ich mache, dass es die Leute anspricht, die neugierig sind, die dann sagen, okay, ich höre mal rein, vielleicht ist es was. Und das macht mir auch viel mehr Spaß, sozusagen die Funktion zu machen, dass man sagt, okay, ich versuche Türöffner zu sein. Also ich habe ja vor ein paar Jahren auch einen eigenen Vertrieb gegründet, wo das dadurch dann funktioniert, dass ich lerne, ich muss nicht alles selber rausbringen. Also es ist erstmal nicht wichtig und man kann die Tür öffnen und bringt dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Labels mit dem unterschiedlichen Sounds habe, dazu vielleicht die Leute, die nachgucken und die offen sind, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Also wie gesagt, das sind 1000 Gründe. Das muss man wirklich Band für Band dann untersuchen, wo man sagt, warum hat es da vielleicht funktioniert oder.
Was ist denn eigentlich die bestverkaufteste Sounds of Subterranea Platte?
Dirt Bombs King Khan.
Und das ist in Zahlen?
Ich glaube, es waren 5000 oder so. Okay. Aber das war auch noch zu Zeiten, wo es üblich war, dass, also da hat man.
Und mehr verkauft hat einfach.
Wenn man eine Platte, also wo sozusagen jede tausende Auflage eigentlich aus, ausverkauft war. Und in dem Zeitpunkt waren die Dirt Bombs schon sehr bekannt und King Khan waren auch schon bekannt. So, und ansonsten sind die Stückzahlen, also ist ja eh überall eingeschrumpft, aber ich habe eine Zeit lang immer noch 1000 gemacht. Aber
machst du auch nicht mehr wahrscheinlich, ne?
Ich mache meistens 500. So, also ich halte sehr viel davon, dass Platten auch immer vorrätig sind. Also ich halte nichts von dieser Verknappung. Also ich bringe schon Musik raus, dass Leute die hören. So, und ich habe natürlich jetzt ein paar Bands wie Ibikulu zum Beispiel, die einen Mix machen aus Kumbia und türkischer Musik. Mhm. Da habe ich 500 Platten gemacht und die waren eigentlich innerhalb von einem Monat weg.
So. Ach, krass, okay.
Und ich habe auch eine Band, Jungle Lit, da haben wir über 300 Millionen Spotify-Hörer, also Leute, die das gehört haben, so was, also was sozusagen die einzige Band ist, wo überhaupt Geld bei rumkommt. Bei allen anderen Bands sind es dann im Jahr mal vielleicht 5 Euro und da schon nicht. Also das und natürlich, wenn ich so Specials mache, dann kaufen die Monsters-Fans zum Beispiel so eine Special und das, also ich glaube, bei den meisten Labels pegelt sich das so ist meine Beobachtung, zwischen 300 und 500 ein. Und wenn man dann eine Band hat, wo es eine gute Nachfrage gibt, die vielleicht auch aktiv viel spielt, also wichtig ist auch, dass Bands viel spielen und so, dann kann sich das steigern. Und das dann ist es immer noch so ein bisschen, kommt es immer aufs Genre drauf an. Wir haben in den letzten Jahren aber auch das Phänomen, dass sehr viele Leute im Vorverkauf bestellen, also nicht nur bei mir, ich kriege es aber über den Vertrieb mit. Und wenn die Platte aber dann schon 2-3 Wochen raus ist, oftmals dann schon alt ist und dann interessiert das keinen mehr. Also dann stehen die erstmal da. Also es gibt so Sachen, da kam Erstpressung, also ein Beispiel wäre die Slant LP. Bei der Erstpressung, weil ich den Vertrieb für Iron Long mache, die kam an. Ungefähr 400-500 Platten hätte ich verkaufen können an andere Jobs, also um die weiterzugeben und Mailorder. Hatte aber nicht so viel bekommen. Ich glaube, 100 hatte ich oder so bekommen. Und dann kam irgendwann die Zweitpressung an und dann war sozusagen schon der Markt.
War vorbei quasi.
War vorbei. Und da merkt man eben auch, weil wir vorhin waren bei Strukturen, man hat da schon eine Veränderung da drinne, wie Leute Musik konsumieren, also wie der Umgang damit ist und so. Und das finde ich natürlich spannend zu beobachten und zu sagen, also weil das auch von Genre zu Genre anders ist. Du hast zum Beispiel im Jazzbereich oder im Noise-Bereich viel mehr Leute, die, also da wird ganz anders die Musik gehört oder auch rezipiert. So, ich finde schon, dass im Punk und Hardcore mittlerweile sehr viel gesammelt wird. Also dass es wichtig ist, Sachen zu haben, auch natürlich um zu hören, aber auch viel, bei vielen habe ich das Gefühl, eigentlich um sie zu haben. So, und
aber man müsste doch eigentlich, nur um die Musik zu hören, müsste man sich heutzutage doch auch kaum noch Platten kaufen, ne? Oder weil fast alles.
Ja, das meiste, also an neuer Musik ist das meiste entweder über Spotify oder wenn nicht über Spotify, zumindest über Bandcamp erhältlich. Also,
ja. Das heißt, eigentlich zum Musik hören braucht man eigentlich keinen physischen Tonträger, bräuchte man mehr.
Nein, also es gibt Musikrichtungen, wo, also wenn man zum Beispiel Steve Reich hören will, da reicht der Spotify nicht, weil durch die Komprimierung, also es gibt, wenn die Musik zu stark komprimiert ist, so, dann kommt nicht das an, was man eigentlich hören möchte.
Gut, okay.
Und da gibt es eben natürlich so Sachen, wenn du 18 Klaviere hast oder wenn du im Jazzbereich ganz gewisse Sachen machst, da hilft es dir natürlich, dass der Grund sozusagen, ob das dann eine CD ist, eine Schallplatte oder wirklich ein großes File, Wave-File, so das, also wo, Title oder so, wo du das dann wirklich in der besten Qualität hast.
Ja, da geht's aber ja wirklich nur um Akustik, ne? Also Leute, die dem Sound wichtig viel, ist. Ne?
Es wird schon viel wegkomprimiert über Spotify. Also ja, jetzt
mir ist das Latte. Von mir aus kann alles wegkomprimiert werden. Ich bin totaler Sound völlig wurscht.
Ich finde es sehr schade.
Aber dir ist es ja auch egal, wie das Essen schmeckt. Ne? Hauptsache, du bist satt.
Nicht.
Ja.
Aber in Bezug auf Musik, ja.
Ja, ich kenne ja oft die meiste Diskussion, weil auch viele Leute sagen, es lohnt sich kein teurer Plattenspieler oder so. Und dann haben die auch eine Nadel drauf, die da 20 Jahre die Platten durchfurcht. Wie jeder, wie er glücklich ist. Ich glaube, dass es Musik gibt, die, also das ist ja wie mit einem Live-Konzert. Also wenn der Sound stimmt, nimmt dich das viel mehr mit, als wenn der Sound eben, also wenn eben viel fehlt und wenn du zum Beispiel afrikanische Musik hast, wo du im Grunde sehr viele unterschiedliche Töne hast und Musikinstrumente und wo im Endeffekt auch der Raum, also die Räumlichkeit nochmal eine ganz andere Rolle spielt, dann macht das natürlich, ist es schade, wenn das einfach fehlt. So,
sag mal ganz kurz, eine afrikanische Band oder Künstlerin, die du empfehlen würdest. Ich kenne keine einzige.
Also wenn man keine einzige kennt, würde ich immer mit Fela Kuti ankommen. Den glaube also dann, also das ist der Afro-Funk Gott schlechthin, der eben auch sehr viel im Prinzip bewegt hat für Afrika, für seine.
Ja, aber wir wollen ja ein bisschen mehr Underground haben.
Ja, ich.
Was hast du rausgebracht? Was ist deine beste Platte aus dem Genre?
Afrika-Band.
Also ich liebe sehr Bibi Ahmed, also von Krupp in Irane, der so ein Tuareg Blues spielt, also eine sehr harte Jimi Hendrix Gitarre, völlig verzerrt und dann einen sehr trockenen harten Blues. Ich mag, was ich nicht rausgebracht habe, sehr Segun Okai. Der hat da gibt's nur eine LP, wo auf beiden Seiten ist dasselbe Lied drauf, auf der einen Seite nur mit Vocals, auf der anderen nicht. Das war meine erste Afro-Funk-Platte, die ich wirklich, also die habe ich rauf und runter gespielt. Ich musste mir die dann nochmal kaufen, weil die dann kaputt war. Da ist ein Lied drauf, I Love Woman heißt das. Und das finde ich, das ist so Afro-Jazz, Afro-Funk, der mir sehr gefällt.
Das schicken wir mal aus.
Im Prinzip, ich kann den Link dann nachher mal schicken. Also im Prinzip ist es ja so ähnlich wie, also Afrika ist ja ein Kontinent. Das heißt, du hast tausende unterschiedliche Musikeinflüsse. Also du hast sehr harte Rock-Sachen auch in 70er Jahren gehabt. Du hast natürlich viele Funk-Sachen, du hast viel Jazz, Highlife. Also so, was ich sehr mag, ist, dass mit wie wenig Mitteln, also weil auch soundtechnisch teilweise die Mittel nicht da sind, wie viel dann noch rausgeholt wird. Und was ich sehr viel mag, ist die Rhythmik. Also wenn eine Band wie Fahrradtugend, das sind Bobos, also es ist ein Volksstamm aus Mali, und die haben so eine, ich nenne das immer gerne so doppelte Polyrhythmik. Also ich persönlich höre nicht, wo die anfangen und wo die aufhören. Also da gibt es keine Eins oder so. Also es gibt in dem Sinne nicht einen Takt und die alle spielen irgendwie durcheinander. Und insgesamt ergibt das aber einen super Sound. Und das finde ich schon spannend, weil das technische Know-how von afrikanischen Musikern so ungeheuer groß ist. Also wenn die sich auf die Bühne stellen, dann können die wirklich was und die gucken nicht, wie es oft leider mal in Deutschland immer noch ist auf Konzerten, dass Leute aufs Griffbrett gucken, wie die Akkorde sind, nachdem sie schon 5 Jahre ein Instrument spielen, was ich nicht schlimm finde, also auch das so, aber das ist eben ein ganz anderer Ansporn, weil entweder es funktioniert und dann kannst du vielleicht damit ein bisschen Geld verdienen, um auch nur zu überleben, weil reich wird man damit nicht. Also ich habe verschiedene Musiker, also ich hatte zum Beispiel einen Musiker, der ist leider gestorben, der war auch Schlagzeuger bei Fela Kuti und der ist obdachlos, gestorben. Also weil man wird in Afrika, außer man ist wirklich ein Megastar, nicht reich. So, es ist sehr schwer, da zu überleben und gleichzeitig bewundere ich diese Lebensfreude, die so unbändig ist, wo ich sage, das sind ja wirklich teilweise Zustände, in denen Leute leben, die für uns nicht vorstellbar sind. Also ohne das jetzt als Bemitleidung zu haben, weil ich glaube, das sehen die auch selber gar nicht so, aber ich bewundere das einfach, so viel Lebensmut zu haben in einer Welt, die doch sehr hart ist und auch oftmals ungerecht einfach. Und das, ich, es gibt, ich habe das irgendwann, und da sind wir vielleicht auch, warum sich das Label so entwickelt hat. Ich habe irgendwann für mich entdeckt, dass mich Musik interessiert von Leuten, die, also von Leuten, wo die versuchen, mit ihrer Musik Widrigkeiten zu artikulieren, zu benennen und irgendwie damit umzugehen und Leuten so Hoffnung zu geben oder so ein Gefühl auszudrücken und nicht nur, also manchmal das auch unterhaltend machen, also das ist jetzt kein Widerspruch, aber für die das auch so ein Anliegen ist und da gibt's so viel, also der Schatz an Musik ist so reich und man kann so viel davon lernen. Also ich bewundere zum Beispiel, ich bin mittlerweile großer Fan, auch durch Zufall kennengelernt oder durch Beschäftigung mit einer Band habe ich mich mit Cumbia beschäftigt und bin eben Riesenfan mittlerweile von El Chacalón. Und wenn man sieht, also ist auch gestorben, weil er sein ganzes Geld, was er hatte, immer gespendet hat und dann musste er ins Krankenhaus, hatte keins mehr und konnte nicht operiert werden und so. Also nicht auch tragische Geschichte und gleichzeitig wie viel Lebensmut er Leuten gegeben hat. Also er hat eben, ich nenne es immer gerne arme Leute Musik. Also er hat eben für Musik für die Leute gemacht, die eben sozusagen nicht privilegiert sind. Und das finde ich schon spannend. Also das ist so irgendwie das, was ich mich auch reizt oder wo ich gerne zuhöre. Und was jetzt nicht wieder gleich heißt, dass ich alles, was eben erfolgreich ist, ablehne. Also das ist ja gar nicht so. Also ich habe auch ein paar Major-Label-Platten zu Hause. Also so ist es jetzt nicht. Also nicht viele, aber 15 werden schon sein. Und das ist aber, das Faszinierende ist eben, dass ich irgendwann gelernt habe, dass es Leute gibt, die zwar sich völlig anders ausdrücken, aber die das gleiche Gefühl hatten wie ich, als ich für mich Punk entdeckt habe. Und das ist irgendwie auch das, was ich unterstützen will und wo ich eben denke, naja, wenn jemand, der im Niger aufwächst, wo im Prinzip der Tuareg ist, der diskriminiert wird, der eigentlich wenig Form der Artikulation hat, den wir in Europa eher als was Exotisches wahrnehmen und auch verklären mit Beduinen und Kamelen und Leute, die ihre Gewehre hochhalten und schießen. Und wenn der dann aber über Frieden redet, dann berührt mich das viel mehr, als wenn das eine Hardcore-Band aus, ich weiß es nicht, ich nenne mal Fulda, weil da kenne ich keine, aus Fulda macht. So, das hat für mich so einen anderen, irgendwie einen anderen Stellenwert, weil ich das irgendwie ernster nehme von der Situation her, so als ich glaube, Bands aus Fulda sollten andere Themen vielleicht dann wählen oder so, um mich zu beeindrucken.
Ich würde noch mal eine Frage gerne stellen, weil ich habe was auf deiner Homepage entdeckt, ich weiß gar nicht, ob das aktuell ist, und zwar ist es The Sophisticated Vinyl Association.
Ja,
gibt's das noch?
Das gibt's, ja.
Erklär bitte mal ganz kurz, was das ist. Also, Christoph, hast du das
bei mir gesehen? Ja. Gesehen?
Also, habe ich gesehen. Also ich hatte ja in Kassel einen Plattenladen und
genau.
Auch sehr viel Spaß gemacht, bis sozusagen dann mein Kompagnon das Geld durchgebracht hat und ein bisschen betrogen hat. Nichtsdestotrotz, als ich dann nach Hamburg gezogen bin, das war so auch einer der Gründe, warum ich dann weggezogen bin, hatte ich vor, nie mehr einen Plattenladen zu machen. Und die Idee hinter diesem Raum, also es ist ein Raum, 40 Quadratmeter, wo 25.000 Platten drin stehen.
Wo kommen die her?
Von den Labels, die ich vertreibe, ein paar sind meine Platten und Platten, die ich eben ankaufe und Fächer bestücke, wo ich sage, zum Beispiel, das sind meiner Meinung nach die 50 lateinamerikanischen Platten, die ich.
Aber es ist musikalisch wahrscheinlich einfach alles, was man sich vorstellen kann.
Außer Heavy Metal.
Okay.
Und neuere elektronische Musik. Weil da habe ich keine Ahnung von. Mhm. Und die Idee hinter diesem Raum ist, Leute können mich buchen oder den Raum buchen und es gibt dann einen Gast, Und ich bin der Gastgeber. Die Leute müssen verschiedene Fragen beantworten, damit ich mir ein Bild machen kann, ob ich da tätig werden kann oder nicht. Und dann kommen die Leute in den Raum und ich empfehle ihnen aufgrund der Liste, die ich bekommen habe, Platten, wo ich denke, die könnten ihnen gefallen, und versuche, angegeben sind 3 Stunden, die meisten Leute bleiben so 7 Stunden oder so. Es gibt Freigetränke, diverse. Also ich habe viel unterschiedlichen Gin da, viel unterschiedlichen Tonic, Whisky und also Mezcal, so was man.
Was kostet denn da so ein Abend
dann? 150 Euro.
150?
Ja.
Aber man kann für 150 Euro Platten mitnehmen. Also es ist eigentlich jetzt,
Mal verdient. Wie lange gibt es das schon und wie viele Leute haben das schon in Anspruch genommen?
Haben 7 Leute in Anspruch genommen und Corona hat eben reingekrätscht.
Vorher war es geplant sozusagen.
Ja, also vorher war es fertig und dann kam eben Corona, okay. Und es waren jetzt 7 Leute da und es ist natürlich sehr auch anstrengend, weil die meisten kennen mich nicht und ich kenne sie nicht. Also man muss sich komplett auf was einlassen und es ist auch schwierig. Aber ich glaube, die meisten waren begeistert. Also ich nehme sehr viel Zeit. Also es gibt da jetzt nicht so, dass ich sage, du musst das hören, weil der hat da und da gespielt, sondern ich versuche den Leuten meine Gefühle bei der Musik zu vermitteln und mein Weltbild über Musik und was sie, wie ich denke, wie sie sich mit, also sozusagen zu animieren.
Wie heute Abend quasi.
Ja, also klar.
Nur mit Musik.
Ja, also es ging ja heute auch um Musik, aber das ist.
Wir haben keine gehört, zumindest.
Nee, wir haben
keine. Aber da hört man Musik.
Man hört Musik und ich versuche im Endeffekt, Beratung klingt dann immer wieder hochgestochen, aber im Endeffekt kann man es darauf vielleicht runterbrechen, aber es geht eher darum,
im Grunde schon so fast so ein bisschen missionarisch, oder?
Ja, natürlich, ja. Also ich glaube.
Hast du bei Gregor was anderes erwartet? Nee.
Aber es ist nicht, also es ist ja sehr leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass, da gehe ich ja nicht hin und sage, da gibt es ja kein Streitgespräch, sondern es geht darum, ich stelle oftmals fest, dass, und das hat mir immer geholfen bei manchen Musikrichtungen, man braucht Hintergründe, um zu verstehen. Und viel Musik, es gibt immer viel Ablehnung in manchen Bereichen zu ganz gewisser Musik, weil niemand sich die Mühe macht, sich mal hinzustellen und die Leute bei der Hand zu nehmen, oder manche machen es, aber zu wenig Leute machen das, und einfach zu sagen, komm, ich erkläre dir mal, warum das so und so entstanden ist, auch eine zeitliche Einordnung, um dann vielleicht sozusagen einen anderen Zugang zu haben. Das heißt immer noch, dass man dann die Musik nicht gut finden muss, aber man hat einen anderen Blick drauf und vielleicht.
Das hat dann nicht nur, dann geht es nicht mehr nur noch um, finde ich das gut oder nicht, sondern ich kann es anders einordnen, was ich auch
genau.
Finde ich total super.
Und man hat ja viele Musik, also früher zum Beispiel bei alten Punkplatten gab es ja immer ganz viele Hefte mit dabei. So, wo im Endeffekt.
In den 90ern zumindest, ja.
Richtig. Und wo Leute dann auch mal was über Tierschutz erklärt haben, über Rechte. Also man konnte sich sehr viel im Endeffekt sehr viel Wissen aneignen. Und in Zeiten von Streaming und Spotify nimmt das ab, und auch in den Zeiten von, dass bei Platten so teuer sind, macht keiner mehr ein dickes Heft rein. Mhm. Und wenn, ist es eher eine Promotion für irgendwas anderes, aber nicht.
So komischen Fan-Edition-Scheiß oder sowas. So,
und es ist aber nicht mehr einfach nur meinetwegen ein Heft, was ich mit griechischen anarchistischen Kollektiven und Gefangenen in der Militärdiktatur beschäftigt. So, wo man natürlich nur die Hälfte versteht, weil die Hälfte ist in Griechisch und die andere Hälfte ist in einem schlechten Englisch. Und wenn dann selber das Englisch nicht so gut ist, so, das ist eine andere Sache. Aber es ist eine Inspiration. Und bei viel Musik hilft es eben einfach, dass der Einstieg erleichtert ist. Weil die Verbreitung, das ist so meine Theorie, natürlich die Leute zuerst, wenn man googelt oder so, natürlich auf das mit den meisten Treffern folgt, aber nicht vielleicht auf das, was vielleicht ein Ticken besser geeignet ist, Zusammenhänge zu verstehen. Oder oftmals, ja, Leute, ihr hattet zum Beispiel einmal eine Gästin, und die hatte dann gesagt, ja, bei ihr wurde das dann nicht im Ort gehört, und deswegen hat das eben so keine Relevanz. Hm. Und das war eben schon, weiß ich noch, auch vom Alter her in einer Zeit, wo das gar nicht mehr sozusagen so, also wo es Möglichkeiten über Fanzines schon eingeschränkt waren und so. Und ich hatte noch Glück, in einer Zeit zu also sozusagen mit Musik vollgetrönt zu werden, wo im Prinzip auf vielen Konzerten einfach Leute mit einem Literaturstand waren oder einem Bücherstand mit Fanzines, wo immer dich jemand an die Hand genommen hat. In Kassel zum Beispiel war das Udo, der ja leider gestorben ist von der Mutter, der Leuten im Prinzip Musik vermittelt hat. Ich selber habe Radio gemacht, freies Radio. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie Leute einfach an Musik herankommen. Und das Angebot muss man sehr unterschwellig machen, weil es nicht darum geht zu belehren und zu sagen, du kennst das und das nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht nie um Kennen oder Wissen. Das ist völlig Quatsch bei Musik. Es geht aber darum, ein Gefühl zu entwickeln oder auch zu verstehen, wenn man zum Beispiel Jazz als elitär ablehnt, zu verstehen, dass im Prinzip beim Jazz sehr viele, wie sehr diskriminiert die Leute waren, die Jazz gespielt haben, dass es im Prinzip aus einer Bürgerrechtsbewegung herauskommt, was es für ein Befreiungsschlag war, Free Jazz zu machen, also eine Musik, die nicht von sozusagen von einer weißen bourgeoisen Gruppe einfach wegkonsumiert werden konnte, wie vorher. Also da ist man wieder bei den Raub von Sounds oder also jetzt haben wir auch gerade kulturelle Aneignungsdiskussionen wieder, die dann natürlich mit reinspielen. Also wie geht man damit um und so. Und der Raum ist eben mein Versuch für die Leute, die es interessiert, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit mir darüber auseinanderzusetzen.
Weißt, wenn Leute das jetzt hören, Bock haben, schreiben dich an und dann macht ihr einen Termin aus und...
Ja, so ungefähr.
Ich finde das mega geil. Dann machen wir das, Christopher, nacheinander. Christopher hat keinen Bock.
Ich schon. Ich glaube, mir wäre das zu viel.
War?
Ja.
Du wirst doch kuratiert. Das ist ja wie eine persönliche Führung durch eine
Ausstellung. Ja, das stimmt. Aber ich würde das nicht so viel haben wollen. Ich finde, wenn ich jetzt sagen würde, kannst du mir mal einen Tipps zu Calypso geben? Dann würde mir das reichen, wenn ich so 5 Dinger so als Tipp habe. Das wird mir aber reichen in 5 Minuten. Ich müsste nicht auch noch irgendwie Free ja, Jazz aus dem Senegal müsste ich, also
der erklärt dir, warum das wichtig ist. Oder was daran wichtig ist, doch super.
Ja, ich will das auch gar nicht kleinreden. Ich sage nur, so eine riesen Mega-Session.
Christopher wird kein Kunde, Gregor. Kunde ist auch falsch gesagt.
Nee, also ich meine, man muss den Preis ja auch sehen. Ne? Also für 150 Euro würde ich natürlich auch relativ viel mitnehmen. Ne?
Ja, sonst, kriegst du doch auch.
Ja, aber ich will ja nicht so viel. Und das wäre, so. Würde mich jetzt überfordern. So ein Riesenpaket. Also, ich würde eher so kleine, mir reicht für im Moment 5 Platten aus dem Bereich, die würden mich interessieren. Aber ich würde dann nicht in der
gleichen... 100 Euro.
Ja, sind wir ja schon bei 100 Euro, genau.
Also ich glaube, ich weiß aber, was Christopher meint, weil also ich kann sagen, wenn es vorbei ist und ich dann, also ich schlafe dann auch zu Hause gleich ein. Also es ist jetzt auch
anstrengend. Klar. Das ist,
ja, Logo. Ist jetzt nicht so, weil ich möchte natürlich, dass die Leute glücklich sind.
Vor allem, wenn die da 7 Stunden drin sind, ne? Das ist ja ein
mega Reizüberflutung. Das war der längste, also wir peilen 3 Stunden an, aber dabei bleibt es natürlich nie. Und es ist eine mega Reizüberflutung. Es ist aber auch, der Vorteil ist eben, Leute sind gezwungen, es ist ja ein Raum voll mit Platten, das kennen Leute so gar nicht. Und die Leute sind einfach auch gezwungen, dann, also sie sitzen, es gibt einen perfekten Ort, wo man sitzen kann für einen Sound, es gibt eine gute Anlage drinne und es gibt, also das ist schon so erstmal was die Leute auch, es ist was, was auch keiner kennt. Mhm. Also wir leben ja in einer Zeit, wo Leute im Prinzip nach 10 Sekunden Lieder durchzeppen und du hast ganz selten, also es fängt wieder an, aber dass Leute wieder Intros machen, dass man einfach ein Stück 2 Minuten erstmal nur eine Einleitung hat und dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und das ist eben was auch erstmal, wenn man es nicht gewohnt ist, natürlich anstrengend ist. Also ich finde, wenn mich jemand anruft und sagt, hast du einen Tipp dafür, dann ist das ja auch nicht, dafür ist das ja gar nicht gedacht. Ja. Für mich ist es eine Möglichkeit für die Leute, die es wirklich sich interessieren. Und bisher war es auch so, dass ich das selber nie jemand geschenkt hat, sondern Leute eher gesagt haben, naja, wir haben da jemanden, der ist sehr musikbegeistert, wir würden ihnen das gerne schenken. Und
und also ich verstehe das komplett. Ich will das gar nicht. Ich finde, das macht total Sinn. Ich habe meine nur mir persönlich wäre das too much. Mir reichen mehr so kleine Päckchen und Tröpfchen.
Ich würde sagen, das kommt eben auch immer drauf an, was man wirklich hört oder wo man ansetzt. Ich glaube, wenn jetzt das Ding wäre, dass du mich fragen würdest für die Form von Hardcore, die du sehr magst, dann würde ich höchstwahrscheinlich sagen, du, da weißt du selber so viel Bescheid. Da kann
ich. Ja, genau, ich würde ja zu dir hingehen, um Sachen zu hören, die ich nicht sowieso schon
genau höre. Und da gibt's so viel, dass ich dir sagen kann, dass 3 Stunden sehr schnell rum sind. Also die.
Ach, das hat auch die muss man sich erstmal nehmen. Ich meine, das ist ja das Ding. Viel läuft ja, glaube ich, für viele, also für mich zumindest, ja. Musik läuft so nebenbei. So, ne? Genau. Also ich nehme mir selten einfach auch Zeit, wirklich mich hinzusetzen und Musik zu hören, sondern ich höre vielleicht mal Musik, ich höre eh nicht so super viel, aber wenn ich mit dem Hund draußen bin oder was weiß ich so, ne, beim Spazierengehen, so, aber sich wirklich hinzusetzen und auf die Musik ganz anders, auch noch einen guten Sound, was ja tatsächlich einen Unterschied macht, weiß ich ja, aufzunehmen, ist ja natürlich was ein anderes Erlebnis, finde ich. Und ich finde das total, ich finde das mega reizvoll.
Ja, ich finde es auch reizvoll.
Es ist,
ich überlege auch nochmal, ob ich nicht vielleicht doch.
Also die Grundidee, warum ich das auch machen wollte, ist, weil es mir auch hilft, für mich genauer das zu bestimmen, was ich eigentlich mit meinem Label ja will. Mhm. Ich merke eben eigentlich für mich, dass ich nichts weiß über Musik. Ich weiß nichts.
Machst du ja nichts, oder?
Nee, es macht nichts, aber das ist...
Ja, aber gut, wenn du nichts weißt, wie erklärst du das denn deinen Leuten, die 150 Euro für so eine Session bezahlen?
Gut, ich
aber totaler Etikettenschwindel.
Ich rede ja nur über Gefühle, sozusagen. Ich rede ja nur über Gefühle. Aber es ist... Über Musik. Was ich schon sagen will, ist, es gibt für jedes Fachgebiet Leute, wo ich einfach die bewundere, dass die so wie ein Katalog Sachen runterrattern können. Also Listen, wann genau, auf welchem Label, was wie rausgekommen ist.
Das ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt.
Das konnte ich nie, aber was ich eben gemerkt habe, ist, dass ich bin sehr schnell begeisterungsfähig. Also wenn ich eine Band sehe, als ich in Tokio war, bin ich einen Tag so rumgelaufen und dann war so eine traditionelle Band, also die nur mit Flöte und Trommeln Musik macht. Und dann waren sogar sehr unbequeme Hocker da vorgestellt, wo man sich draufsetzen konnte. Und das hat mich dann so gefangen genommen, weil das einfach, man kennt das so aus ganz alten Samurai-Filmen, dass so manchmal so eine Musik dann im Hintergrund lief. Und das war einfach was, wo man so auf einmal so einen anderen Kontext gemerkt hat und wo man gemerkt hat, okay, zum Beispiel, da ist es so, es wird eigentlich viel mehr als im europäischen Raum mit Pausen musiziert. Und das, also das ist so, und man merkt auf einmal, also wenn man sich dann drauf einlässt, ist es so, dann ist es danach war es auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh wow, ich muss unbedingt davon plattenweise Kram zu Hause stehen haben. Gar nicht. Aber es hilft für mich zum Beispiel manchmal auch, andere Bands nochmal anders wahrzunehmen, wenn die Aspekte drinne haben oder so. Oder ich freue mich, also ich bin ja zum Beispiel ein riesengroßer Feedback-Fan. Ich finde, das ist die Kunst schlechthin, mit einer Gitarre ein gutes Feedback zu erzeugen, was viele Bands nicht können. Also das ist eben nicht nur Gitarre vor so einem bekloppten Verstärker zu halten. Aber die Leute, die das können, das ist so eine Kunst, weil du eben genau mit so Nuancen und Zwischentönen arbeitest, die den Unterschied ausmachen, also von finde ich von einer guten Band zu einer herausragenden Band und das es gibt so ein Verständnis, also wie ich ja aus eurem Podcast auch öfters herausgehört habe, Christopher, du reist zum Beispiel viel und das ist ja auch, du nimmst ja auch sozusagen andere Länder auf, das sind Küche zum Beispiel, ich könnte nicht den Kram, der mir da vorgesetzt wird, ich Also ich esse so, also ich bin so limitiert an dem Gemüse, was ich mag, ich könnte das gar nicht. Und das ist ähnlich so. Man ist so auf der Suche und am Gucken und manchmal erklärt sich aus Begegnungen im einen Land ein Verständnis für andere Sachen, auch wenn beides gar nicht so direkt miteinander zu tun hat. Und so, und Musik ist ja, also es bezieht sich ja alles auf alles. Also wenn man zum Beispiel eine Band hat wie Death, was die, also ich meine die Punkband, nicht die Metalband. Mhm. Wenn man sieht, wann die ihre Punkplatte gemacht haben. Also so, und wo ich jetzt schon fast sagen würde, das ist mit einer der ersten Punkplatten gewesen. Herausragende Platte. So, und das kam natürlich auch aus einem ganz, also aus einem Kulturverständnis heraus, was ja auch anders war. Also sowas zu machen. Und das finde ich dann eben schon spannend, wo sind Bezüge oder wenn man Ska, also Entwicklung von Ska-Musik, also die ganzen Subkulturen, die bauen ja aufeinander auf. So, und von da ist natürlich so ein Eintritt in den Raum, wo dem frei sozusagen ohne einen Anspruch an die Person freigegeben wird, sich damit zu beschäftigen. Das machen natürlich nur Leute, die da Bock drauf haben, aber ist eben auch was ich mit meinem Label erreichen will, dass Leute, die zum Beispiel sagen würden, ich höre keine Klassik, weil ich möchte mich damit nicht beschäftigen, dass die aber eine Lubomir Melnick-Platte in die Hand nehmen und wenn man sagt, okay, der Typ ist 72 Jahre und immer noch tut ja selbst, brennt seine CDs selber, ist sehr meinungsstark, kann man sich auch drüber streiten, ob alles so richtig ist, aber vertritt so seine Meinung und führt ihn dahin und dann kriege ich E-Mails, wo Leute sagen, ich hätte mir nie eine Klassikscheibe gekauft, danke, dass du mir die vorgestellt hast, dann ist das für mich sehr viel Lob und sehr viel Ehre auch, weil es zeigt, dass auch wenn das sehr klein ist und nicht kommerziell erfolgreich, dass es aber eine Auswirkung auf Leute hat. Und im Grunde ist das sehr viel Vertrauen, was man damit auch bekommt und womit man auch arbeitet.
Macht alles Sinn für mich. Also finde ich gut.
Wie machen wir weiter, Christopher? Letzter Block. Würde ich auch vorschlagen. Fang mal an.
Letzter Block. Der Gregor sagt so viele Sachen, die eben gedanklich so nachresonieren, deshalb...
So soll das auch sein, oder?
Ja, ich weiß. Wie neugierig, also dass du Musik sehr, sehr Musik interessiert, sehr neugierig bist, haben wir, glaube ich, jetzt verstanden. Wie interessiert, wie neugierig bist du in ganz anderen Bereichen? Also interessiert dich beispielsweise auch Sport oder...
Ich bin ein riesen Fußball-HSV-Fan, tippe ich mal,
oder
durch und durch.
Oder Essen oder dass du gerne liest, haben wir schon rausgehört. Also wie übersetzt sich diese Neugier, dieses sich mit Dingen beschäftigen, irgendwie in neue wie ist der Plural von Kosmos? Kosmen einzutauchen.
Also
Universen. Inwieweit, also übersetzt sich dieses Interesse auch in andere Bereiche oder ist das im Kern auf Musik beschränkt?
Also es ist so, früher habe ich viel mehr gelesen, also ich komme nicht zum Lesen. Ich habe im Grunde habe ich fast jeden Tag einen 14, 15 Stunden Tag und also auch am Wochenende. Also von da ist das jetzt nicht so, dass ich viel Zeit für Hobbys habe. Also ich habe jetzt einen Hund und gehe gerne mit dem Hund spazieren, um sozusagen, also mein Problem ist eher abschalten, sozusagen mir anzutrainieren und das, was ich mache, dadurch, dass eben die Platten handgemacht sind und sehr viel Arbeit drin steckt, ist eigentlich kaum Zeit für was anderes.
Ist das eigentlich so gut?
Nö, ist es nicht. Es ist definitiv nicht. Also es ist auch deswegen bin ich ja auch dabei, seit ein paar Jahren das zu versuchen, anders zu machen. Ich habe ja auch nebenbei Jahre lang, also 21 Jahre vor meinem Label habe ich nebenbei gearbeitet, weil ich eben so, wie ich eben vorgegangen bin, eben
Geld reinstecken musstest.
Geld reinstecken musste und deswegen das nicht machen. Und was mich sehr interessiert ist, mich interessieren sehr politische Zusammenhänge und mich interessiert sehr, wo ich mit viel beschäftige, sind auch subkulturelle Entwicklungen. Also da setze ich mich schon sehr auseinander und ist eigentlich auch das, was warum mir das noch so nahe geht und warum ich so hart an manchen Sachen diskutiere, weil ich natürlich möchte, dass die Welt eine bessere wird. Ich bin sehr unzufrieden mit der Welt, so wie sie ist. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, um Sachen zu verstehen, um dann eben auch die adäquaten Möglichkeiten zu finden, Verbesserungen anzubringen und nicht nur oberflächliche Augenwischereien zu haben, die erstmal gefühlt ein Vorteil sind, aber in der Konsequenz nachträglich sind.
Gibt es irgendwas, was in deiner eigenen Beurteilung total profan ist, was dir aber trotzdem eine richtig große Freude bereitet?
In meiner was meinst du damit? Also
irgendwas, was du machst, was eigentlich bescheuert ist. Zum Beispiel zum HSV gehen oder irgendwas Bescheuertes im Fernsehen gucken. Lindenstraße, die es nicht
genau mehr sowas.
Gibt. Ach so, ja, ich mag diese schlechten 18 Uhr Krimis, die so moralisch überfrachtet sind.
Was sind denn 18 Uhr Krimis, so ZDF oder sowas?
Richtig, ja,
so Soko Wismar oder keine Ahnung.
Genau, so weil dann das ist immer so die Zeit, teilweise wenn ich dann aus dem Lager bin, dann kann man noch am Rechner weiter E-Mails beantworten und es läuft aber irgendwas. Ich finde, also ich glaube generell, dass es ich würde mich irgendwann mal gerne wieder langweilen. Also ich habe verlernt, was Langeweile ist, weil ich eigentlich, also das würde ich gerne haben. Ich finde, was ich gelernt habe, ist, oder was ich glaube, dass selbst einfache Sachen, wenn die Leute glücklich machen, deswegen ist auch so, auch wenn ich dann zum Beispiel schimpfe über manche Bands, weiß ich ja sehr wohl, dass diese Bands manche Leute glücklich machen und gegen dieses Glücklichsein der Leute an sich gegen das Glücksgefühl habe ich nichts. Ich habe schon was dagegen, dass sie aus falschen Gründen vielleicht glücklich sind, aber
das haben wir verstanden, ja.
Ich finde dieses, was ich versuche, was für mich zum Beispiel nicht profan ist, aber was für mich ein mega Gewinn an Lebensqualität ist mit dem Hund spazieren zu gehen. Das ist zum Beispiel etwas, was
hat ja was Meditatives auch so ein bisschen, ne?
Ja, man konzentriert sich in dem Moment auf, also man ist eben mit seinem Tier unterwegs und man ist ich hör auch nebenbei keine Musik oder so, also ist auch so und das, auch wenn er spielt oder so, dazu zu gucken, das macht mich sehr glücklich, weil ich kann dann abschalten. Also es gibt sehr viele Sachen, da fällt es mir schwer abzuschalten, weil ich sie hinterfrage oder denke ganz einfach, naja, was könnte man besser machen, was müssen wir besser machen, um vielleicht weiter voranzukommen.
Also gar nicht. Schon verstanden. Stichwort abschalten. Manche Leute schalten ja auch ab, indem sie mal so ein Gläschen Likör oder sowas trinken.
Ja, ich finde Alkoholiker schon gut. Also ich habe ja auch die Platte der Woche, also müsste ich mal wieder machen, wo ich dann zu einer Musik mit meiner Freundin einen speziellen Cocktail kreiere oder passend zur Musik sozusagen diesen Überleitung machen. Ich selber habe außer Kaffee und Alkohol nie andere Drogen genommen, aber ich finde, ich bin kein Verdammer von Rausch, weil ich glaube, dass jeder das Recht darauf hat. Also es kommt jetzt darauf an, wie es natürlich benutzt wird. Also wir gehen jetzt mal von den Entgleisung raus. So, aber ich finde, das hat viel auch mit Genießen zu tun und mit einfach abzuschalten. Ich kann wirklich am besten abschalten, entweder wenn ich mit dem Hund unterwegs bin oder wenn ich wirklich Free Jazz oder Noise Sachen höre, wo die Strukturen, also wo ich mich auch so abarbeiten kann und wo das, was da passiert, einfach für sich passiert und wo ich hören muss. Also wo ich keine Muster habe der Beurteilung, um sozusagen. Also wenn ich zum Beispiel, ein Beispiel, um es zu verstehen, wenn ich zum Beispiel eine Platte rausbringe und von einer Garagenpunk-Band, dann hat man natürlich auch andere Bands schon gehört und dann vergleicht man und dann fängt das an, so zu machen. Und Dinge, wo ich keine Erfahrungswerte oder keine Mittel habe, es zu beurteilen, die machen mir Spaß, weil ich sie wie ein Kind unbedarft annehmen kann und einfach für sich das existiert.
Aber sag mal, wenn du, also das kann ich total nachvollziehen, aber warum hast du das denn eigentlich nie probiert mit den Drogen? Das klingt doch nach was eigentlich total gut zu dir passen würde. Zu viel Schiss?
Ja.
Okay.
Also mal zum Beispiel jetzt kurz nach der Wende, also haben ja viele dann im Prinzip, also zu DDR-Zeiten haben ja viele Leute sehr stark getrunken und ein Problem war, dass als dann sozusagen die Grenze offen war, Leute Drogen so konsumiert haben, wie sie vorher gesoffen haben. Mhm. Und ich habe so relativ schnell auch im engen Freundeskreis haben Leute sehr viel gekifft, sind sehr eingefallen, die Gesichter, dann natürlich LSD und alles, was es so gab. Und das hat mich immer abgeschreckt eigentlich. Ich finde zum Beispiel, also Alkohol ist auch sehr schädlich, sollte man auch keine Werbung machen, aber ich glaube zum Beispiel, wenn man sich dann auch da wieder mit Hintergründen beschäftigt, wenn man den genießen kann, also wenn man Whisky oder ein Cocktail oder so, also wenn es jetzt nicht nur um Saufen geht, so, sondern auch um Genuss, da finde ich das gut. Aber generell habe ich schon Angst, also ich hatte immer Angst davor, abhängig zu sein von irgendwas. Wobei man natürlich auch abhängig ist von Arbeit, von
allem theoretisch, ne?
So, also das sind ja viele Sachen. Also man schafft zum Beispiel, wenn man auch ein Tier hat, ist man ja auch in gewisser Weise dann wiederum abhängig auf einmal nach dem Lebensrhythmus des Tieres. So, und das sind natürlich, das organisiert man dann natürlich anders und glaubt immer, man organisiert es, aber man organisiert es für, also man richtet sich eigentlich viel stärker danach, oder ihr seid Eltern, dann ist das mit den Kindern höchstwahrscheinlich genauso. Aber das ist eben was anderes. Aber bei Drogen habe ich eben sehr viele sind also auch gestorben. Also wenn man mal sieht, wie wenig Leute noch von der frühen Punk-Generationen noch existieren, so, und auch die existieren, manche haben es gut verkraftet, andere nicht so gut, also, und es geht nicht darum, das zu werten, ich finde, da bin ich weit weg davon, aber das hat mir immer Angst gemacht, so, weil ich wusste,
endlich, ja.
Und auch zu DDR-Zeiten dann sowas wie Alltag im Westen gesehen, und dann wurde das natürlich verteufelt, und ich habe das nie so als Reiz empfunden. Ja. Und das andere war auch so relativ, also kurz nach der Wende war eben auch immer so, wenn du berauscht warst, konntest du eben auch nicht flitzen, wenn die Nazis kamen. Also das ist eben auch immer noch so eine Form von...
Da würde ich gerne nochmal einhaken, aber du warst ja bis 93 nach Kassel gegangen, hast du gesagt, ja, ne? Das heißt, diese direkt Nachwendezeit, und das ist ja auch das, was irgendwie... Wir hatten jetzt länger nicht mehr darüber gesprochen, aber das sind auch diese Baseballschlägerjahre und so, ne? Mhm. Da würde ich gerne noch mal ein paar Sätze zu hören, wie du das erlebt hast und was du da so erlebt hast. Also war das für dich und mit den Leuten, die du abgegangen sind, eine reale Bedrohung? Aber im Zweifelsfall war ja auch vielleicht auch Leute, die du eigentlich kanntest, weil du ja zusammen zur Schule gegangen seid, keine Ahnung, sowas.
Also es ist immer ein bisschen schwer, manche Sachen zu verstehen, wenn man sie nicht direkt erlebt hat. Also zum einen, ja, in der Stadt, wo ich herkomme, kannte man alle, und dann war eben die eine Seite keine Nazis und die andere, die meisten waren eben Nazis, wobei es so ein erste Mal so generell, zumindest bei mir in der Stadt, erstmal so war, dass alle, die man kannte, also man ist dann gemeinsam, trotzdem war man in derselben Disco so ungefähr und hat sich auch in Ruhe gelassen und hat dann zum Beispiel diese Disco gegen Angriffe, das weiß ich noch, einmal kamen die Merseburger mit einem LKW an und haben die Disco überfallen. Und dann haben die, das war in Siersleben und dann waren die, waren ich und ein paar Punks von Siersleben und Nazis aus Eisleben und Nazis aus Hettstedt waren alle da irgendwie in dieser Disco drinne und es war aber noch nicht so stramme Strukturen oder so, also sondern so eher was Freieres und dann hat man gemeinsam sozusagen diesen Raum gegen die Merseburger verteidigt. Das, was immer gefährlich war, ist, wenn du die Leute nicht kanntest. Also Eisleben war so ein bisschen übersichtlich in dem Sinne, dass man da so direkt so raus war. Aber es war zum Beispiel so, wenn ich nach Hause gelaufen bin von meiner damaligen Freundin zum Schlafen. Ich habe dann bei meiner Oma eine Zeit lang geschlafen. Das war ungefähr eine Stunde Fußweg und man ist in jedes, man ist, sobald ein Auto kam in der Nacht, ist man im Prinzip in den Hauseingang reingegangen. Und das hat den Weg sehr lang gemacht. Und es war auch so, dass wir hatten ein besetztes Haus in Eisleben und da gab es dann einen Überfall, also auch mit Waffen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, waren da Punks aus Stendal zu Besuch und die haben dann eben auch mit uns das Haus verteidigt und haben auch Schlacken vom Dach geschmissen. Also hätte die jemand abbekommen, wäre er tot gewesen. Also es war schon eine Situation, die extrem gefährlich war, was auch daran lag, dass ja praktisch kurz nach der Wende es keine Polizei gab im Osten. Weil die Polizei war noch nicht verbeamtet und ehe die eingegriffen hätte, die hatten eben Schiss, wenn sie eingreifen. Das
war schon so ein rechtsfreier Raum.
Das war ein rechtsfreier Raum und das hat natürlich viel ermöglicht, weil natürlich auch, also auch positive Aspekte da eine Rolle gespielt haben und Leute haben auf einmal wild irgendwo eine Kneipe aufgemacht. Also haben sich einfach Räume genommen, die sie brauchten und es hat funktioniert.
Genau, das haben natürlich nicht nur coole Leute gemacht, ne? Ja.
Natürlich, aber generell ist es ja erstmal so, es war zu einem sehr kurzen Zeitpunkt eine andere Gesellschaft möglich. Mhm. Und das war ein Riesenvorteil und das hat auch eine Euphorie ausgelöst. Das kommt immer auch drauf an, meiner Meinung nach, wo man in welchem Gebiet man war. Also wie hart Auseinandersetzungen geführt worden. Wenn man Glück hatte und es war klar so, oder die Nazis wussten, wenn wir dahin fahren, kriegen wir gleich aufs Maul. Mhm. Waren die auch nicht da? Also die haben sich ja auch schon ihre sozusagen Wege und Opfer gesucht. Generell war es eine Form von Gewalt, die man damals viel leichter ertragen hat. Im Nachhinein war es mega schlimm und ich bin froh, dass das im Moment nicht so ist. Aber das, also es ist immer schwer zu sagen. Es war so alltäglich,
einfach so, ne? Das wurde mitgedacht die ganze Zeit.
Ja, also ich kann zum Beispiel ein Beispiel erzählen, was mir passiert ist oder nicht, also auch mir passiert ist. Es war wieder dieses Volksfest, das war dann also sozusagen dann nicht mehr damals und also 84, sondern ich weiß es nicht, 91 oder so. Wir sind dahin und ein Freund von mir oder ein Klassenkamerad, der Beschmut-Fan, ist eben dahin gelaufen und ist zwei Nazis begegnet, oder jungen Skinheads, die, also das ist auch immer eine Frage, also so im Prinzip Rechten, also Vollposten, ja. So, aber also jetzt so. Und dann haben die sich gegenseitig angepöbelt und die haben den aufs Maul gehauen und haben die Nase so eingehauen, dass ein Splitter also der ist gleich ins Koma gefallen sozusagen. Ja, krass. Dann kam ein Krankenwagen, hat den abgeholt und dann ging ihm nur die Runde, okay, da haben zwei Nazis den sozusagen ins Koma gehauen. Und dann haben sich natürlich alle auf die Suche nach denen gemacht. Und wir hatten die dann gefunden, sind denen hinterhergerannt. Und ich war der Erste, der bei denen ist. Und war auch natürlich, war jung und wie man dann eben ist, so will die auch aufs Maul hauen. Und ich wollte eigentlich gerade zuhauen und dann gucke ich den in die Augen und der hatte totale Angst, weil hinter mir auch so ein Hot war. Es ist total sozusagen, also einfach Panik. Und ich konnte dann nicht hauen. Also ich konnte das einfach nicht. Aber in dem Moment kam schon der Trupp hinter mir und hat den einfach weggewalzt. Ja, also die lagen dann auch im Krankenhaus. Und das hat mich auch damals dann so erschrocken, dass ich versucht habe, also das ging nicht. Und wenn man sich verteidigen musste, musste man sich auch verteidigen. Aber eigentlich hat mir das so viel Angst gemacht selber. Also weil diese Gewalt einfach so nicht mehr einzugrenzen war. Also das kann sich das nicht vorstellen. Das war einfach so, Gewalt war einfach da. Also keine Gewalt da zu haben, war eigentlich ein Luxus. Und dann ist bei Orten, wo es eigentlich hätte keine Gewalt stattfinden müssen, dann auch immer explodiert, wenn zum Beispiel sehr viele im Osten, manchmal waren dann so kleine Festivals und wenn dann sehr viele Punks auf einmal da waren und die alle froh waren, dass sie endlich mal in Ruhe gelassen werden, ist es dann auch in dem Ort explodiert. Also sozusagen wurde der Supermarkt geplündert oder so, weil alle endlich mal frei sein konnten und nicht Angst haben mussten. Und ich glaube, das ist was, wenn ich manchmal so Kriegsbilder sehe oder so von Flüchtlingen, wo ich denke, wie schlimm muss das eigentlich für diese Leute sein, die ja dann noch mit einer viel größeren, massiveren Waffengewalt im Prinzip bedroht werden, was wir uns ja gar nicht, also was wir uns ja nicht im Ansatz vorstellen können. Also wir sind ja eine glückliche Generation in dem Sinne, die meisten, dass wir ja nie schweren Beschuss oder selbst Leichtbeschuss nicht gemacht haben und mitgemacht haben und dass das einfach so weggewischt wird oder dass dann natürlich die sozusagen bei dem einen Land zum Glück massiv geholfen wird und bei anderen Ländern die Leute so dargestellt werden, die fliehen, als ob sie uns was wegnehmen wollen. Und diese, dass Leute einfach Angst, also dass Angst so allgegenwärtig ist. Also wir schaffen uns ja Ängste in unserer Gesellschaft so, aber wir die wenigsten haben Grund für eine Angst zu sein. Also so, es war ihm klar, wenn dich zum Beispiel Nazis erwischen, entweder bist du tot oder die prügeln dich behindert. So, das war eben Gang und Gäbe. Also die prügeln dir alle Zähne raus, so, also die machen dich einfach platt. Und man wusste auch, die Nazis werden nicht bestraft. Das wusste man eben auch.
Ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht klar.
Es war eben so eine Gesellschaft, die eben außer, also keiner hatte Konzepte oder wenig Leute hatten Konzepte. Es war ja sofort eine Flutung von rechten Parteien da. CDU war auch sehr völkisch unterwegs mit dem ganzen Vokabular und es war so eine ganz komische Gemengenlage und natürlich gab es dann immer Orte, muss man auch sagen, die waren eher, dass Leute gesagt haben, der Ort ist mehr links und der Ort ist mehr rechts. Viel war auch ganz am Anfang eher so Dorfschlägerei-mäßig, das Dorf gegen das andere Dorf, also so in dem Motto, dass da ging's ganz am Anfang noch gar nicht um Töten. Ich glaube, Töten kam auch wirklich, ich würde mal sagen, ab 93, so 92,5, 93, wo dann wirklich massiv auch aufgerüstet wurde. Also wirklich, wo Leute mit geschliffenen Spaten Jagd gemacht haben oder so. Also wo wirklich Mordabsichten von vornherein
gab es ja auch einige tatsächlich.
Das hat ja auch nie auf. Also es war ja auch im Westen so, wenn man sieht, ich habe ja im Nachhinein erfahren, das ist letztes Jahr, dass jemand gepostet, dass aufs Haus, also dass die NSU oder aus dem Umfeld der NSU im Prinzip Anschläge auf das Haus verübt wurden, also den Konzertort, den wir hatten. So, also das auch im Westen ist das ja passiert. Das ist jetzt kein rein ostdeutsches Phänomen, aber der Westen war schon strukturierter, um es mal so zu sagen. Also da war noch viel mehr Untergrund. Und in dem Ort, wo ich war, sind Leute mit einem Hitler-T-Shirt rumgelaufen, das noch nicht mal im Ansatz jemanden interessiert. Ja, und solange es eben keine Kommunisten waren, waren alle happy. Also wenn man sich, es war eben wirklich so. Also das war eine ganz, ja, auf der anderen Seite für mich sehr prägende Zeit, weil sie auch wiederum mir geholfen hat zu verstehen. Also ich bin auch Ich bin bei manchen Sachen nicht so der dann hingeht, also auch wenn ich viel eine Meinung habe, aber ich versuche nicht sofort dann in manchen Punkten immer alle gleich zu verurteilen, sondern ich versuche auch immer noch zu verstehen, wie kommt es dazu? Wie konnte zum Beispiel mein Schulkamerad oder mein Freund, mit dem ich in einem Haus, also in einem Neubaublock haben wir gewohnt, warum ist der auf einmal rechts geworden? So, das habe ich schon versucht zu verstehen. Und das ist auch wichtig, weil sonst kommen wir ja auch nicht weiter. Also wir müssen es verstehen. Also wir können es nicht immer nur abtun in dem Sinne, sondern es ist schon wichtig, dass man das einfach versteht und auch Ängste ernst nimmt, auch wenn sie noch so lächerlich sind manchmal. Also das stört mich zum Beispiel oftmals bei manchen Diskussionen, warum ich auch so hart in Diskussionen reingehe oder manche Sachen poste, weil ich einfach denke, wenn wir aufhören zu verstehen, auch, also wir müssen uns mit denen beschäftigen, auch was wir ablehnen. Und da versuche ich auch wenn das sozusagen mir ja oftmals dann auch vorgeschmissen wird, dass ich so hart reingehe in Diskussionen, aber ich trete zum Beispiel nie gegen Leute, die kleiner sind. Oder wo ich das Gefühl habe, die sind kleiner. Man hört ganz selten mal, oder eigentlich glaube nie, ein schlechtes Wort gegen Leute, wo ich nicht denke, die haben nicht die Möglichkeiten, sich zu wehren. Also also alle Namen, die ich nenne, sind immer große Namen. So. Ja, ja. Also klar, und auch Namen, die ich schätze, also oder auch nicht, aber das sind alles Leute, die da bin ich der Kleinere. So und bei den Kleineren.
Das ist eine bewusste Entscheidung ja auch bei dir. Also verstehe ich
ja, total. Ja, weil es wichtig ist, bei manchen ist es eben auch wichtig zu verstehen, wie ist es dazu gekommen, damit man diese Fehler nicht mehr macht? Wieso ist es gekommen, dass die DDR in vielen Punkten so ein rechter Staat war? Da gibt's Gründe dafür. Und das gibt's vor allen Dingen, wenn man selber sich als links versteht, ist es sehr wichtig zu verstehen, was die Gründe waren, dass die DDR so abgekackt hat. Und das liegt nicht nur an der Führung der DDR, sondern es liegt eben sehr viel an dem Miteinander der Organisation der Bürger oder so.
Ja. Aber ich befürchte, das können wir jetzt heute Abend nicht mehr alles aufrollen, woran das Scheitern der DDR gelegen hat.
Nee, natürlich nicht, aber das, also ich glaube, das macht als Gesamtkontext, warum ich mit manchen Sachen so umgehe, wie ich umgehe, erläutert das vielleicht.
Das ist verstanden, ja.
Das versteht Sachen. Man.
Warum? Gregor, ich hätte mal wir haben jetzt sehr viel einen sehr ernsten Gregor hier kennengelernt.
Oh, jetzt ein Witz, oder was?
Nee, kein Witz.
Schade.
Sondern mich würde mal interessieren, gibt es Momente, wo es auch so einen richtig albernen, ausgelassenen Gregor gibt? Du wirst von jemanden mitgenommen auf ein Schützenfest. Ja. Und du hast auch nicht die Möglichkeit, nach 5 Minuten wieder zu gehen und sagen, es reicht mir. Das heißt, du musst den ganzen Abend damit durchstehen und um den Abend zu bestehen, nimmst du auch das eine oder andere alkoholische Getränk. So, morgens um 3, wenn so die letzten Kracher die Leute auf die Tanzfläche ziehen, gibt es irgendwelche Songs, bei denen wir dich dann da auch sehen?
Written as a Dancer.
Ja, sowas?
Ja, also ich mag ja Pop.
Was
also
ist das, Snap?
Ist das Snap?
Ja.
Also ich würde, glaube ich, gerne zu Skateman John würde ich auch, glaube ich, tanzen. Den finde ich auch gut. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich, also lustig und humorvoll sind ja auch Unterschiede. Ich mache gerne Quatsch.
Du findest ja auch Franz Kafka lustig. Wenn ich mich daran erinnere.
Humor,
hast du das recht.
Sehr gut. Ich lache schon gern, aber ich lache über, ich weiß es nicht.
Nee, darum geht es, das habe ich auch schon so verstanden. Meine
ich bin Frage sehr kontrolliert. Ging,
ja, genau, dass du sehr kontrolliert
bist.
Mir geht es um die Momente, lässt du dich auch selber, gibt es Momente, wo du dich dann auch mal selber von der Kette lädst und durch die Tür trittst, so wie Jobs das jedes Wochenende macht.
Genau, nicht aus meiner Haut.
Ich glaube schon, oder ich hoffe, wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin, also da lachen wir schon viel. Und wenn ich zum Beispiel mit Henrik von Columbia Neckties mit dem kann ich, also wenn ich das Gefühl habe, dass Leute, also bei den Leuten, die mich nehmen, wie ich bin, gibt es unterschiedliche, gab es auch in Kassel unterschiedliche, da konnte ich das. Ich kann es aber, wenn ich das Gefühl habe, dass ich lasse mich ungern gehen, obwohl ich mich auch gehen lasse. Also das ist jetzt nicht so das Ding, aber ich tanze jetzt zum Beispiel nicht, weil ich nicht der mega gute Tänzer bin, also gehe ich dann nicht hin und würde da tanzen. Ich könnte aber auch auf dem Schützenfest Spaß haben, wenn ich da mit Leuten wäre, die in irgendeiner Weise offen sind und nicht total sozusagen die Vollidioten sind oder so. Und ich
hast du schon mal auf dem Schützenfest?
Ich versuche trotzdem, ich versuche, also ich bewusst in den letzten Jahren, ich meide sehr große Ansammlungen von Menschen.
Das kann ich nachvollziehen.
Also ich habe das auch bei Konzerten zum Beispiel so, dass ich ein kleines Konzert, einen großen, deswegen vorziehe, also A, weil ich dann die Band besser hören kann, also weil sozusagen die Band mit mir auf einer Ebene ist, das finde ich schöner, aber auch ich versuche, die Leute zu meiden, wo ich das Gefühl, also in einer großen Ansammlung hast du oftmals die Leute, die dich auch in der Schule gequält haben oder so, die werden mit dabei sein. Und da man das weiß, versuche ich mir immer zu solchen Veranstaltungen zu gehen, wo ich für mich wo ich das Gefühl habe, das ist ein Raum, der mich auch gleichzeitig beschützen kann.
Hm. Und vielleicht können ja irgendwelche unserer HörerInnen so ein paar Tipps für schöne Schützenfeste in Hamburg.
Ja, Igor, letzte Frage.
Ja.
Was würde dein 15-jähriges Ich von dem Typen, der jetzt hier mit uns gequatscht hat, denken?
Gescheitert.
Warum?
Weil ich glaube, als 15-Jähriger sehr viele andere Träume noch hatte und ich glaube, den Wandel, den ich mitgemacht habe, ich glaube, ich hätte mir als 15-Jähriger ein anderes Leben vorgestellt. Also ich glaube, ich wäre gerne höchstwahrscheinlich Forscher geworden oder irgendwas, also ich hatte gar keine Vorstellung, also so richtig, aber ich glaube, dass ich als 15-Jähriger die Leidenschaft, die ich immer noch für Sachen habe, nicht nachvollziehen könnte und eher als ein verbitterter alter Mann rüberkommen würde. Und das würde mich abstoßen. Und ich glaube, dass man diesen Weg, den ich gegangen bin, auch gehen muss, um zu verstehen, dass es nicht Verbitterung ist.
Das Schlusswort. Danke, Gregor.
Ja, vielen Dank. Guter Typ bist du.
Ja, ich danke euch.